Liebe Leute, heute ist der Jens da. Der Jens Rehfeld hat mich heute besucht zur nächsten Folge des Podcastes 100 Jahre Schachfreunde werden. Ja, und es ist tatsächlich so, dass ich mich da noch ein bisschen besonders drauf freue als sonst. Also die bisherigen Gespräche waren alle super. Bei dir, Jens, war das so, dass ich im Vorfeld immer gedacht habe, da muss ich mich eigentlich fast überhaupt nicht drauf vorbereiten. Also es liegt daran, dass wir uns, glaube ich, schon sehr lange kennen und auch das, weiß ich nicht, dass ich immer gedacht habe, mit dir geht das einfach alles sehr assoziativ. Es gibt einfach total viele interessante Themen, die man mit dir besprechen kann. Schach mich natürlich in erster Linie. Abgesehen davon bist du, finde ich, auch ein sehr interessanter Typ von der ganzen Biografie her. Und ja, deswegen freue ich mich sehr, dass du heute da bist.
Ja, ich freue mich auch.
Ich würde erstmal sagen, wer du bist, also dich kurz vorstellen. Wir sind heute hier wieder mal bei mir in meinem Arbeitszimmer. Hier haben wir uns getroffen. Und du bist, also wenn meine Recherchen da richtig sind, 57 Jahre alt oder 56?
Kommt drauf an. Nee, 57.
Leider schon. Hattest schon Geburtstag dieses Jahr.
So sieht's aus.
Okay. Hast, ich glaube, 3 Kinder, ist das richtig?
Nee, zwei.
Okay, aber 2 Jungs, ne?
Nein, das ist auch nicht richtig.
Auch nicht richtig.
Die Recherche schon mal nicht so gut.
Ja, das konnte man auch nicht natürlich.
Ein Mädchen, ein Junge.
Okay. Und die spielen beide nicht Schach, glaube
ich. Nee, die wollten nicht. Ich habe die mal versucht, da hinzukriegen mit Fritz und fertig, aber das ging nicht sehr lange.
Gut. Okay, also 2 Kinder und du wohnst in Haidhausen. Das ist aber richtig, ne?
Ja, das ist richtig.
Okay, und bist von Beruf Spielplatzinspektor.
Jo.
Das ist natürlich total interessant. Da würde ich dann gleich auch gerne mit dir drüber sprechen, was ein Spielplatzinspektor so genau ist und was der so macht und wie man auf so eine Idee kommt. Und was man ansonsten noch über dich wissen muss, ist, glaube ich, dass du ein großer Fan bist vom FC Bayern München.
Ja.
Auch begeisterter Fußballfan. Ne? Wir haben sogar eine Zeit lang mal zusammen ein bisschen gekickt. Ja, seit langer Zeit Mitglied bei den Schachfreunden werden und Spieler der ersten Mannschaft auch seit ganz langer Zeit. Was ich nicht genau, also du kommst nicht aus Essen ursprünglich, ne? Sondern bist irgendwann hergezogen. Woher bist du denn gebürtig?
Ich komme aus Hannover, genauer gesagt Langenhagen.
Also du bist geboren in Langenhagen?
Geboren in Langenhagen.
Ja, und hast dann da auch mal einen Schachverein gegründet?
Genau, die Schachtiger Langenhagen.
Ja, jetzt ist es ja so, dass du eigentlich auch ein Mensch aus dem Ruhrgebiet sein könntest, ne? Weil ich glaube, in Hannover hat man, glaube ich, keinen Dialekt, ne? Jedenfalls bei dir hört man auch keinen.
Nee, also da spricht man das beste Hochdeutsch, sagt man. Aber ich glaube, ich habe so ein paar Wörter habe ich schon mit eingeschleppt bei mir.
Aber das ist eigentlich schon Norddeutschland, oder?
Viele sagen es nur Deutschland, ja. Aber manche sagen, geht erst nach der Elbe los.
Und bei dir hört man nichts. Dialekt und so. Sagen andere was anderes?
Ja, die sagen das, du hörst dich schon so an. Mit dat und wat.
Das gibt es auch im Ruhrgebiet.
Ja, eben, das meine ich ja. Also von Hannover gibt es keinen Dialekt und aus dem Norddeutschen auch nicht. Ich habe den Wind so ein paar Wörter eingeschliffen aus dem Ruhrgebiet.
Ich sagte, du könntest eigentlich auch aus dem Ruhrgebiet sein. Das bezog sich eher so auf den Typen. Weil ist bei dir, finde ich, so, also ich habe den Ausdruck jetzt häufiger gehört, gerader Nagel. So, glaube ich, schon ziemlich gerader Nagel ist. Also bei dir kriegt man, glaube ich, so die Aussagen, also das, was du denkst. Ne? Und das finde ich gut und ist ja auch typisch fürs Ruhrgebiet. Also hier die Leute sagen einem ja auch ins Gesicht, was sie so gut finden oder nicht gut finden. Ist das typisch auch da, wo du herkommst? Oder?
Nee, das ist atypisch. Also ich bin so ein bisschen aus der Familie rausgeschlagen. 4 Söhne waren wir. Ich bin der Einzige, der so vom Typ her ist. Eigentlich. Bisschen anders halt. Offen, immer direkt raus, wie du genau gesagt hast. Da passt das hier ganz gut bei.
4 Söhne hast du gesagt?
Nicht 4 Söhne, wir waren 4 Söhne. Also 4 Kinder, 4 Jungs und ich bin da ein bisschen außer Art geschlagen. Die anderen sind so typisch ruhig, ein bisschen mundfaul. Das bin ich eigentlich.
Wie viele bist du denn?
Ich bin der Jüngste.
Der Jüngste
von 4 Jungs.
Ja, dann muss man ja die Frage stellen, wie war das so? Als,
ja, das war sehr
als Jüngster, ist das anstrengend oder profitiert man dann davon von den Älteren?
Ich habe, genau wie du sagst, komplett profitiert von den Älteren. Die haben für mich so alle Möglichkeiten und alle Privilegien durchgeboxt. Ob das nur eine Taschengelderhöhung war oder Ausgehzeiten. Ich musste nichts mehr machen. Ich habe mich dann so schön durchgemogelt.
Und sind die alle noch da in der Region oder gibt es auch welche jetzt
ja, hier? Ja, hier ist keiner hergezogen.
Und da gibt es auch viel Kontakt? Oder
wenig,
oder
nicht mehr? Wenig Kontakt zu Familie.
Aber du bist hin und wieder auch mal da. Ne?
Genau, ich besuche meine Eltern, die beide noch am Start sind. Mein Vater wird jetzt 90, meine Mutter ist 88.
Mhm. Ja, ich bin neulich auch mal dran vorbeigefahren, von irgendwie von der Ostsee kommend.
Ja.
Da bin ich mal an Langenhagen vorbeigefahren. Und da habe ich zum ersten Mal gedacht, oh, ist ja gar nicht so weit weg, wie ich vorher dachte. Also es war eigentlich, glaube ich, nur so 2 Stunden, 2,5 oder
2,5 Stunden. ist eigentlich ganz gut machbar. Ne?
So, dann Fußball bei dir, ist ein großes Hobby. Ne? Ja. Und Kicken auf der Bremen gab es bei dir lange Zeit. Gibt es das immer noch?
Gibt es leider nicht mehr. Ist so ein bisschen eingeschlafen. Wir haben uns immer Sonntagmorgens um 11 Uhr getroffen, egal was für ein Wetter es war. Eine ganz bunte Truppe aus dem ganzen Ruhrgebiet teilweise kam ich angereist. Verschiedene Berufe, wirklich schön, aber irgendwie kriegen wir die Leute immer zusammen.
Und dann glaube ich mich zu erinnern, dass du auch mal gesagt hast, du hättest eine Zeit lang auch mal irgendwie mit so Prominenten gekickt oder mit so Alt-Bundesligaspielern oder sowas.
Ja, richtig, das mache ich mal. Jetzt, morgen bin ich wieder dabei in Duisburg-Wedau. Das ist eine Traditionsmannschaft vom MSV Duisburg, so heißt es offiziell. Für sich ist der andere vom MSV Duisburg, war Verteidiger. Der hat, glaube ich, 360 Bundesligaspiele gehabt. Leider jetzt auch schon verstorben. Und Herbert Weinbuch, auch Rot-Weiß-Essen, sogar Kapitän gewesen. Also alle Rot-Weiß-Essen-Fans,
ich denke, ja, den könnte man wahrscheinlich kennen. Also ehrlich gesagt, kenne ich jetzt keinen Namen davon.
Ja.
Was eigentlich ein bisschen untypisch ist, weil ich kenne schon auch einiges, aber die jetzt nicht. Aber ja, trotzdem, also die Spieleanzahl, die du gesagt hast, das ist ja richtig hoch, ne, in den Hundertern.
Ja.
Also sind schon erfahrene Ex-Profis.
Ne? Ja, jetzt will ich nicht abschaffen. Ab und zu mal war ich da. Ente Lippens
war da.
Ja, zweimal war der da. Der passt auch in die Truppe rein, kommt jetzt nicht regelmäßig, aber das war schon sehr witzig mit Ende, den kennst du ja.
Das ist auch ein witziger Typ, oder?
Ja, das ist auch ein witziger Typ, so ein Halbholländer, wie du es nennen willst, und der hat so ein bisschen erzählt von früher, das war schon sehr spannend.
Wie alt sind die denn so jetzt?
Die da spielen? Ende 70. Also Ende 70. Da sind auch ein paar junge Leute natürlich dabei, die dann mal zweite Liga gespielt haben, was heißt jung, die sind dann auch schon 63 oder so. Mhm. Und dann noch so ein normales Alter wie.
Jetzt bist du ja kein Ex-Profi. Wie bist du denn dazu gekommen in so eine Traditionsmannschaft?
Ja, das war der Kontakt über die Bremeninsel. Da war ein Kollege, der gesagt hat, Mensch, Jens, hast du nicht Lust und Zeit? Weil das ist eine ganz urige Uhrzeit. Mittwochs um 13 Uhr spielen wir gerade. Da kann ja ein normaler Sterblicher gar nicht spielen. Wenn man von 8 bis 17 Uhr arbeitet, Selbstständige, die halt auf mich.
Ja, coole Sache. Also schön da zu spielen und die sind ja auch richtig gut. Ne? Ich kenne das auch ein bisschen aus eigener Erfahrung. Ich spiele ja auch, habe lange im Verein gespielt, spiele auch so ein bisschen in der Betriebssportmannschaft. Und früher haben wir auch mal gegen so Alt-Bundesligaspieler gespielt, von der SG Wattenscheid 09 war die immer.
Ja.
Und auch wenn die schon ein bisschen älter sind, sind die verdammt gut. Ne?
Ja, technisch sehr stark.
Okay, ja, jetzt habe ich vorhin gesagt, bei dir hört man gar nicht erzählt, aber jetzt, wo du so länger erzählst, und wenn ich ganz genau hinhöre, also so, ich höre jetzt da so Ähnlichkeit mit Stefan Effenberg irgendwie raus. Das ist, ist ja auch ein Norddeutscher, ne?
Ja,
ist der das schon mal gesagt worden?
Nee.
Okay, gut. Aber bei dem hört man ja eigentlich auch.
Aber ist dann Bayern kein Spieler gewesen, deswegen ist das so auch vielleicht ein Kompliment.
Ja, genau.
Mal den Bogen zu Bayern München.
Ja, da können wir auch gleich noch drauf zurück. Jetzt geht es aber eigentlich ja auch ganz viel um Schach.
Ja.
Ja, und da würde ich dir mal die klassische Frage stellen, wie bist du denn zum Schach gekommen? Also wie fing das bei denen alles an? Also das mal. Sich mit so einem Brettspiel beschäftigt.
Ja, bei mir ging das los, dass mein ältester Bruder mir das beigebracht hat. Und dann bin ich in der Schule in der Schacharena gewesen.
Okay, und du hast schnell gemerkt, dass das was für dich ist und dass du da auch gut bist?
Ja, gut war ich am Anfang nicht. Ich habe viel mit Fleiß gemacht. Also ich war immer sehr fleißig, gerade so in der Öffnungstheorie oder so. Ich habe mich dann da hingesetzt und Sachen auswendig gelernt. Und dann viel gespielt. Ja, und dann kam der Erfolg. Aber es war hauptsächlich halt mit den Jungs in der Mannschaft. Wir haben auch andere Sachen gleichzeitig da gemacht im Spielabend. Das war das Zusammensein.
Ja, das mit dem Lernen, das ist ja bei dir so, dass du freitags dann zu den Vereinsabenden auch ganz oft irgendwie ein Buch mitgebracht hast. Ne, kann ich mich dran erinnern. Also wie gesagt, wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Ich glaube, seit Mitte der 90er oder sowas. Ja. Ich weiß gar nicht genau, seit wann bist du denn im Verein?
Anfang der 90er.
In meiner Erinnerung hattest du häufig auch ein Buch dabei, also sagen wir mal von Stefan Bücker oder was weiß ich, wie die Jungs alle heißen. Also bei dir ist es ja so, du spielst, glaube ich, gerne offene Spiele, ne? Also E2, E4 als Weißer.
Ja.
Und hattest dann auch, also du hast ja ganz viele tolle Schachdevisen, Sprüche und so, von denen ich auch einige echt im Kopf habe, dann die ich von Zeit zu Zeit auch denke. Weshalb ich das auch sehr interessant finde, heute mal mit dir länger zu sprechen.
Ja.
Und zum Beispiel hast du, glaube ich, mal war früher, glaube ich, deine Devise gegen jede Eröffnung ein Gambit.
Ja,
würdest du gerne spielen.
Ja.
Und da hattest du dann auch die entsprechenden Bücher mal dabei, ne? So freitags bei der Schacharena.
Genau. Also Gambit-Bücher habe ich immer noch am meisten. Das fasziniert mich.
Hast du ein Lieblings-Gambit?
Ich spiele immer noch das Mittel-Gambit. Das ist ja kein echtes Gambit.
Das ist eigentlich gar keins, ne? Aber ich weiß auch
nicht. Ja, Gambit ist auch kein Gambit. Ich bin Bauern ja auch zum Weg zurück.
Also Mittel-Gambit wäre E2, E4, E7, E5 und dann sofort D2,
D4. Ne? Genau.
Und wenn Schwarz den schlägt, dann nimmst du aber sofort zurück, ne?
Dann nimmst du sofort damit zurück, den 1, D4. Und spiele nicht C3, das wäre dann ordentliches Gambit. Aber man wird ja im Alter so lieber, früher habe ich noch das Gambit gespielt, natürlich. Da konnte ja durchschlagen bis B2. Königsgambit zum Beispiel nie gespielt. Wir haben immer Mittelgambit, Morsches Gambit oder Göring-Gambit, das ist alles immer mit D4 Aufwand. Um halt ein offenes Spiel zu kriegen, Figuren entwickeln und halt Angriff.
Lässt sich das denn durchhalten? Also gegen jede Öffnung ein Gambit? Also funktioniert das wirklich?
Nein, mittlerweile mache ich es auch nicht mehr. Also es ist dann schon schwierig, mit Schwarz immer ein Gambit zu finden.
Da gibt es ja auch ganz viel. Da gibt es ja auch Lettisch und
habe ich gespielt. Ja.
Wie das alles heißt, in Spanien gibt es glaube ich auch mehrere Gambit.
Italienisch Gambit.
Auch noch andere. Also Marte natürlich, Marte ja. Ist ja auch sowas.
Aber ich war wirklich ein lettischer Verfechter, hatte auch mindestens 4 Gambit-Bücher drüber. Also ein Buch reicht dann bei mir immer nicht. Also früher hat man ja mit Büchern gearbeitet.
Hast du dich denn angepasst? Machst du heute immer noch mit Büchern oder sitzt du auch vom Rechner ganz viel?
Nee, ich finde das ganz cool im Buch, wenn man was Haptisches hat. Das kann man im Urlaub auf der Liege lesen. Das ist ganz angenehm, aber die Informationen, die du jetzt über Nietzsche oder YouTube.
Und im Urlaub hast du dann tatsächlich auch ein Schachbuch dabei? Und
liegst
auf der Liege und liest dann?
Ja, habe ich früher gemacht.
Und deine Frau findet das okay?
Ja, die liest ja was anderes. Ne? Wobei ich ja beim letzten großen Urlaub habe ich tatsächlich doch. Das war jetzt aber keine Eröffnung, sondern nimmst du mit mein System neue Strategien oder neue Auflage.
Ja, steht hier auch im Regal. Ne?
Ah,
super, super gutes Buch, ne?
Ja, da hast du die alte Version oder das neue. Da gibt's ja.
Ja, ich kann dir mal eben zeigen. Also nimmst du mit mein System, ist ja ein Klassiker.
Das, ja, das kennt bestimmt.
Nicht zufällig auch hier rum.
Ja, das ist ja. Ja, Respekt dafür, Markus. Das haben ja nicht so viele im Bücherschrank.
Ja, es gibt ja so ein paar Pflichtsachen quasi, ne, die man haben muss.
Ja.
Also Nimzowitsch, mein System, also wer das auch nicht kennen sollte, vielleicht auch von unseren Jugendlichen, das ist eigentlich so das berühmteste Schachbuch, das es überhaupt gibt. Ne? Das ist, glaube ich, erschienen als lose Blattsammlung. Also der hat damals so Ergänzungslieferungen gemacht, der Nimzowitsch. Und das ist eigentlich so das erste Schachbuch, was einem wirklich systematisch Schach beibringen möchte. Und deswegen heißt es auch mein System. Mhm. Also da geht es nicht nur darum, irgendwie eine Eröffnung vorzustellen, sondern da geht es darum, wie man eigentlich Schach spielt, ne? Und Prinzipien und Ideen und sowas. So, das ist hier jetzt so ein gebundenes Buch, ja, von einem Schachversand. Ja, sieht recht dick aus und das ist das wahrscheinlich, was du auch.
Ja, das hatte ich jetzt nicht im Urlaub mit, aber das ist das Original, mit dem ich gelernt habe in der Schach-AG. Da haben wir immer ein Kapitel gelesen, unterstrichen, diskutiert und dann sind wir das durchgegangen, das Buch. Und zusätzlich noch, vielleicht hast du das sogar auch noch, die Bauernführung von Kmoch.
Die Bauernführung von Kmoch, die habe ich auch, weil ich die mir mal von unserem Präsidenten von Till Engel kopiert habe. Nochmal ausgeliehen, der hat das in seinem Schrank.
Ja, Grundpfeiler meines Schachwissens. Und da gibt es jetzt eine neue Auflage zu,
von meinem System.
Von meinem System, genau, ein Wasserfiebel. Um das alles nochmal mit dem ganzen Hebel.
Hast du es mal kopiert gelesen?
Ich denke ja.
Das ist ja schon dafür ein Schinken, ne?
Weil ja.
Sind, glaube ich, über 300 Seiten.
Ja.
Ich habe es noch nicht ganz gut.
Also damals hatte ich es bestimmt.
So halb. Mhm. Ja, also Achtung. Und dann gibt es hier noch so eine Ergänzung. Kennst du die auch?
Das meine ist Praxis, natürlich.
Die Praxis meines Systems. Also das ist so eine Ergänzung von Nimzowitsch. Da zeigt er dann Partien von sich, wo er tatsächlich das, was er in seinem Lehrbuch geschrieben hat, in eigenen Partien auch angewendet hat. Und das finde ich besonders cool. Weil er hat nicht nur irgendwas erzählt, sondern er hat es tatsächlich auch
zwei Klassiker.
Echt zwei Klassiker und die hast du durchgeführt.
Ja, jetzt das mit der Praxis.
Also echt alle Achtung.
Die schönsten Partien hier raus, weil der hat auch viel Sturmburg gespielt. In Nimzowitsch. Und da sind ja die Bauernstrukturen schon festgelegt.
Okay. Ja, also mit Büchern hast du es irgendwie?
Ja.
Hast du auch ganz viele oder ist es überschaubar?
Also, wenn ich jetzt deinen Schrank anschaue, kann ich mithalten. Ja, auf jeden Fall. Aber ich habe halt diese unsoliden Bücher, weißt du, so drei Heftchen von Kollegen Gambit, wie du sagst, Stefan Bücker, Rainer Schlenker, da habe ich ganz viel von.
Ja, okay, also das waren auf jeden Fall immer auch
sehr informative und lustige Abende, auch wenn du die Dinger dann, diese Heftchen da mitgebracht hast, ja. Freitagsabends und dann irgendein Gambit da aus dem Heft vorgeführt hast.
Das freut mich sehr, dass du das mitnehmen kannst.
Ja, ein Buch, was du auch jedenfalls in der Anfangszeit dann häufiger mal irgendwie erwähnt hast, das war Schach für Tiger.
Ja.
Schach für Tiger ist ein Klassiker.
Ja, das muss man auch.
Erzähl doch mal, was Schach für Tiger
ist. Schach für Tiger hat halt viele Lektionen, die einem während der Partie ganz gut helfen können. Also da geht es denn darum, wie man gegen stärkere Spieler spielt, wie man sich da verhält am Brett. Also Psychologie ist da viel drin. Oder wie man gegen schwächere Spieler spielt, wie man sich in der Zahlennot verhält. Das ist für dich vielleicht auch interessant. Habe ich ja auch mal so ein kleines Seminar zu gemacht. Ja,
das sollte ich vielleicht auch noch mal lesen.
Ja, das ist schon sehr cool. Und das halt auch unterlegt mit Großmeisterpartien, die das gemacht haben, auf ihrem Niveau. So ein Schwergewicht halt und Schwierigkeiten. Schwergewicht meine ich. Ich meine, den IBM gegen Großmeister, ist der Großmeister Schwergewicht. Wie man den in Situationen bringt, wo man eine Chance hat, auch mal Remis oder dass man auch mal gewinnt.
Und weißt du noch, was da steht? Wie macht man das?
Ja, den
Großmeister, das Schwergewicht in Schwierigkeiten.
Ja, da sollte man jetzt nicht, was man so als erstes denkt, alles abtauschen und hoffen, dass die Stellungen sich vereinfachen. Je einfacher die Stellungen sind, desto größer ist der Unterschied an jeder Spielstärke. Unterschied. Man muss versuchen, gegen stärkere Spieler, die alle jetzt wesentlich stärker sind, eigentlich versuchen, so ins taktische Gewässer zu kommen oder komplizierte Stellungen, wo der Großmeister auch mal daneben greifen kann. Weil anders hat man ja keine Chance, wenn er jetzt eine ganz normale Partie spielt. Dann ist am Ende das Resultat ja klar. Aber wenn man das verwickelt und komische Züge macht, so wie ich das mache in der Eröffnung, dann hat man auch mal eine Chance gegen stärkere Spieler. Fürs Schach weiterkommen, dass man sich jetzt seine Spielstärke vergrößert, ist das natürlich keine gute Idee. Da sollte man halt so spielen, wie man spielt, seine besten Züge machen und sich zeigen lassen, wie man verliert.
Ja, klingt für mich alles plausibel. Egal, wie sollte man denn gegen Schwächere gehen?
Gegen Schwächere genau das Gegenteil. Vereinfachen, positioneller spielen, da muss man sich ja nicht auf irgendwelche taktischen Gemetzel einlassen, weil man ja weiß, spätestens im Endspiel kann man den schwächeren Gegner überspielen. Ist so oft so, der stärkere Spieler hat ja in allen Partiephasen, ist er stärker.
Und muss man da nicht Angst haben, dass zu wenig Material auf dem Brett ist und dass es zu einfach wird für den Gegner und dass man vielleicht nicht mehr gewinnen kann?
Ja, das Risiko besteht, aber ich denke, da wird sich am Ende, selbst im Endspiel, der stärkere Spieler durchsetzen, wenn jetzt nicht alles abgetauscht ist. Ne? Aber einfache Stellungen sind eigentlich für den stärkeren Spieler. Sicherer die Punkte zu machen.
Das ist sowas wie eine kontrollierte Offensive, ne? Fußball, also Otto Berg, kontrollierte Offensive spielen lassen in seiner Hochzeit.
Genau, so ähnlich lassen und genau. Dann mal gucken, was der Gegner so macht. Und wenn ich den schwächeren Spieler spiele, man muss halt nur die Figuren im Spiel halten, so ein bisschen hier und da und irgendwann passieren ja tatsächlich dann Fehler. Erst kleinere und dann kann man das ausnutzen. Dann muss man nicht mit der Bresche abwarten, wie Otto das gesagt hat.
Gut, also das ist Schach für Tiger, also ein Klassiker auch, den du heute auch, glaube ich, dann mal dabei hattest.
Ja,
das Buch hast du wahrscheinlich auch in deinem Regal stehen.
Ja.
Und da stehen dann ja also sehr ernsthafte und ernst gemeinte Dinge drin, die du jetzt gerade auch schon teilweise erzählt hast.
Genau.
Schach für Tiger, also da spielen irgendwie so Tiere gegeneinander, ne? So. Also Tiger sagt das ja schon. Und dann gibt's, glaube ich, Trampelfanten zum Beispiel. Das sind so Spielertypen, ne? Trampelfanten sind, glaube ich, die sehr, sehr forsch angreifen und aber mit wenig Rücksicht auf Verluste. Ne?
Ja, ich weiß es gar nicht mehr.
Oder wahrscheinlich gibt es auch das Gegenteil. Ich weiß aber jetzt nicht, wie die heißen. Häschen vielleicht oder so.
Ja, ja, ja.
Die halt besonders vorsichtig spielen.
Genau. Ja, und dazu sind immer schöne Karikaturen, dass man das so bildlich und visuell aufnimmt, was für ein Spielertyp, gegen den man da jetzt spielt, gegen Trampelfan. Ich glaube, der Trampelfan war, glaube ich, der stärkste Spieler, der alles niederreißt oder so viel Kraft. Und den muss man halt in eine Falle locken, den Trampelfan. Ne? Ins unsichere Gestrüpp, sage ich mal, wo irgendwie Sumpf ist, wo er denn versinkt. Ne? So war, glaube ich, die Idee, das bildlich. Also das kann ich nur empfehlen, auch gerade so, wenn man Anfang vom Schach ist, haben sich so ein Buch geholt.
Okay, also Schach für Tiger von Simon Webb, ne?
Ist das richtig,
ja. Okay, also in einem Sumpf den stärkeren Spieler, den Trampelfanten, dann fangen. Braucht man denn dafür auch ein Fianchetto?
Yes. Jetzt hast du recherchiert.
Nee, das muss ich nicht recherchieren, weil das ist jetzt, also wie gesagt, du hast viele, finde ich, schlaue Sachen über Schach gesagt.
Ja.
Hast du jetzt auch schon ein bisschen durchblitzen lassen.
Ja.
Und das weiß ich jetzt nicht, wie ich dazu stehen soll. Ne? Aber du hast gesagt, also ob ich das jetzt teilen würde oder nicht, ich glaube, ich teile es nicht. Du hast gesagt, dass du, glaube ich, niemals einen Läufer fehlschittieren würdest.
Richtig.
Hast du jemals einen Läufer schon mal?
Oh ja, jetzt gerade in der letzten Saison auf höherem Niveau habe ich das doch tatsächlich zweimal gemacht. Erstens B3, aber um das dann auch in taktische Gefilde wieder zu bringen, schnellst würde ich auf F4 kommen. Aber dieser G3 oder G6, das widerstrebt mir am König, wo ich hin und auch hier da dazu rochieren. Aber das ist halt meine.
Dazu fehlenschüttieren.
Zu fehlenschüttieren,
genau. Das würdest du nicht tun, da wo dein König steht, nicht.
Ja, bei der Langrochade geht schon wieder. Ich bin ja Freund der Langrochade.
Ach so.
Ja, das ist so ein bisschen mischimaschig. Aber grundsätzlich, also ich glaube ganz selten mal G3 spielen oder halt auch G6. Das wirst du ganz selten sehen. Das ist dann höchstwahrscheinlich zur Not erzwungen, dass ich das machen müsste. Weil ich finde, das gibt halt, wenn mein Gegner das macht, eine wunderbare Angriffsmarke. Da kenne ich die ganzen Ideen, wie man gegen so einen Vier-Ein-Städte-Aufbau angreift. Da ich ein Angriffsspieler bin, freue ich mich da immer. Aber deswegen würde ich ja nie selber denn auf dem Königsflügel G3 spielen, weil ich will ja da angreifen. Das ist so dieser Hintergedanke. Aber das ist natürlich schachlich totaler Quark. Das ist eigentlich meine ganz persönliche Ideologie.
Ja, also das heißt, du weißt ganz gut, wie man gegen ein Vier-Ein-Städte spielt. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, hast du da auch. Dann so Angriffsideen wie den weißfeldrigen Läufer, wenn du jetzt schwarz bist, ne, dann nach H3 zu stellen und dann wahrscheinlich irgendwie A-Linie für den Turm zu öffnen.
Genau, das sind diese Ideen. Sehr gerne spielt gegen das Vier-Ein-Städte-Hof, wenn der Gegner es zulässt.
Ja, und deswegen auch sowas, erstens B3 als Weißer, hast du gesagt, hast du schon mal gespielt.
Ja.
Dann auch in Verbindung mit F4. Ne?
Ja, immer F4. Also F4 sieht man auch ganz häufig. Das
ist ja diese Wörter.
Ja, nee, bei dem, wenn man erstens B3 spielt, dann ist ja ganz selten, dass der Gegner befindet, hier, da sind zwei verschiedene Eröffnungsseiten. Mein Ziel ist halt immer dynamisch Angriffsschach, im Mittelspiel die Partie beenden.
Ja, dann kommen wir zum nächsten tollen Satz, den du mal gesagt hast, nämlich, dass viele Partien eben gar nicht ins Endspiel gehen. Und so ein klassischer Ansatz geht eigentlich in die andere Richtung. Also wenn man so Statements von Capablanca oder so sich anguckt, dann heißt es häufig, man sollte Schach eigentlich so lernen, dass man von hinten nach vorne lernt. Also eigentlich müsste man wissen, wie am Ende, ne, wie man matt setzt und so, sonst kann man eine Partie ja sowieso nicht gewinnen.
Ja.
Und dann auch, was weiß ich, wie man ein Turmendspiel führt. Und am Ende kommt dann vielleicht mal die Eröffnung. Ne? Also so extrem sagt das wahrscheinlich niemand, aber so dieses Prinzip von hinten nach vorne, also das wird schon irgendwie so vertreten. Das, was du sagst, ist eigentlich das komplette Gegenteil. Ne? Also du würdest dem Endspiel wahrscheinlich gar nicht so eine große Bedeutung beimessen, weil, was weiß ich, 80% der Partien vorher schon entschieden sind. Ne? Das ist, glaube ich, so dein Ansatz, oder?
Ja, ist der Ansatz und weil ich selber auch nicht die Stärken im Endspiel habe. Das heißt, das versuche ich zu vermeiden. Also vorher schon genug Material haben, dass das Endspiel halt einfach zu spielen ist, dann kann es ja jeder. Aber wenn das so nur Nuancen sind und komplizierte Bauernendspiele, das braucht ja viel Zeit, um da richtig fit zu sein.
Aber hin und wieder hast du trotzdem Endspiel, oder?
Ja, natürlich.
Und wie läuft das dann? Also ich finde, du spielst auch ein Endspiel gut.
Ja.
Kannst du das einfach so oder hast du dich dann doch mal damit beschäftigt?
Wie gesagt, die Bauernführung, aber Endspiele, natürlich die Grundsachen, die weiß man so. Und dadurch, dass man halt sehr, sehr viele Partien schon gespielt hat, kriegt man so ein Gefühl dafür.
Aber das stammt jetzt nicht so sehr aus Büchern.
Nee.
Also
nee.
Du liest lieber ein Mittelspiel oder Eröffnungsbuch als ein
Endspiel. Richtig. Also das ist mir zu langweilig. Also mit Springer und Läufer jetzt matt setzen, dann müsste ich mich dran erinnern an das B und dann wird es aber schon schwierig. Aber das habe ich noch nie gehabt und das ist auch sehr unwahrscheinlich, dass man so ein Endspiel kriegt. Und dafür Stunden zu investieren,
das stimmt. Ich spiele jetzt auch schon mehrere Jahrzehnte Turnierschach und dieses Endspiel zum Beispiel hatte ich noch nie
in der Turnierschach.
Im Blitzen kann es, also da spielt man ja auch wesentlich mehr Partien. Sind ja, wenn man bei League Chess oder so guckt, sind das ja 10.000 Partien, die man spielt.
Und ja.
kann das natürlich dann schon mal vorkommen. Ich finde einfach die verschiedenen Ansätze. Ja, und bei dir ist es eben das, ne? Dass du offene Spiele magst, dass du sagst, dass du ein Angriffsspieler bist. Dass du halt Eröffnung im Mittelspiel wichtiger findest als das Endspiel. Also das ist dann so dein Zugang.
So, ja, also richtig. Ich finde es ja interessant, wie andere Leute über ein Denken. Ja, also Schachspiel hat ja ein bisschen logisches Denken, okay. Aber
Deswegen ist man ja nichts Besonderes als Schachspieler.
Ja, man muss das ja hin und wieder tatsächlich mal erzählen, ne? So ja. Mit Bekannten, Freunden oder auch irgendwie Leuten, die man noch nicht so gut kennt, dass man halt Schach spielt. Wie ist das bei dir so? Ist dir das unangenehm, das zu erzählen? Oder ist der Schnurzpiep egal? Oder?
Nee, die fallen immer vom Hocker, weil die mich erkennen, so wie ich bin. Und die können sich gar nicht vorstellen, dass ich Schach spiele.
Warum nicht?
Ja, wenn ich die Frage, wie machst du, was ist da? Und dann sage ich, ich sitze da 6 Stunden am Sonntagvormittag bis späten Nachmittag. Wir haben viele Partien, spielst du eine, dann was? Und du, Schachspieler, das sind doch alles Nerds und also diese Vorurteile. Und ich selber verstehe jetzt auch einfach, ob ich Schachspieler bin. Das passt eigentlich auch gar nicht so zu mir. Wenn ich halt auch so ein impulsiver Typ bin und gerne kommunikativ, da darf man nicht sich unterhalten beim Schachspiel, da darf man nicht applaudieren, aber ich würde gerne auch, wenn ich nicht so gut gewinne, die Faustball. Das macht man ja alles nicht. Also ich bin ja
sehr. Ja, eigentlich mal ganz cool, ne? Warum willst du das eigentlich nicht? Also weil es so ein vornehmer Sport ist.
Ja, und ja, so ein Denksport.
Die Faustball, wenn man eine Figur gewonnen hat, finde ich eigentlich eine gute Idee.
Ja, das ist aber dann schon übergriffig. Ne? Das ist dann ja vielleicht arrogant oder so. Also ich gehe dann raus und freue mich und dann muss.
Aber vielleicht gibt's das mal. Vielleicht gibt's mal irgendeinen Profi, der das macht.
Ja.
Und dann setze ich das durch. Dann ist das so wie bei Boris Becker.
Das wäre nicht schlecht.
Becker, Faust, so eine Zeitenwende.
Ja. Ja. Aber ich glaube
nicht. Du könntest es ja mal einführen.
Ja, das kommt bestimmt gut an. Ja. Wenn ich das einführe.
Jetzt hast du gesagt, Schachspiel ist eigentlich gar nicht, passt gar nicht so zu deinem Typ.
Ja.
Hast du auch ein bisschen geschrieben, was du denn für ein Typ bist. Wie war es denn in der Schule sowas? In welchem Fach warst du gut?
Ja, zum Beispiel nicht in Mathe, obwohl ich das auch als Leistungskurs hatte. In Sport war ich gut, ne? Wie es gehört. Aber da gehörte Schach nicht dazu.
Ja, muss auch noch irgendein zweites Fach gegeben. Also Sport ist klar eigentlich. Aber von den normalen
Schulen? Geschichte, Geografie, das war auch noch. Aber ich war ein sehr schlechter Schüler. Das ist nicht sehr schlimm. Also ich habe Abitur gemacht, aber ich war kein Überflieger.
Weil du keine Lust hattest?
Ja, faul war ich, das stimmt schon. Ja, doof war ich nicht. Ne? Also Fremdsprachen zum Beispiel fanden wir total schwer. Mhm.
Gibt es mittlerweile tolle Apps für, also ist gar nicht mehr so schwer. Sich da
auch mit der Sprache.
Wenn man so eine Fremdsprachen-App runterlädt, dann ist das so spielerisch, ne? Dann kann man Vokabeln ganz einfach lernen. Also heutzutage ist Sprachen lernen total einfach, finde ich.
Ja, also ich ärgere mich,
dass es tolle Apps gibt.
Dass ich da nicht, gerade so mit Englisch, also ich reise sehr viel. Und wenn man den Englisch nur so brauchen kann, ist das schon ein bisschen peinlich. Da hätte ich damals, wenn ich jetzt ein bisschen weise gewesen wäre, hätte ich mehr mit Englisch gesprochen.
Können wir im Nachgang nochmal drüber sprechen. Jetzt zeige ich dir mal eine App. Also ich finde es heutzutage wieder super schwierig. Ja, so, jetzt haben wir über Schach für Tiger schon gesprochen, über dieses coole Buch.
Ja.
Schach für Tiger, dein Verein, den du gegründet hast in Langenhagen, der hieß Schachtiger Langenhagen. Ne?
Ja,
und den gibt es auch immer noch. Ist der inspiriert von diesem Buch?
Also wir jungen Leute haben natürlich gut gelesen von dieser Schule. Und der alte Schachverein, der war sehr konservativ. Und da war dieses Buch, dieser Titel mit dem Tiger drauf, das war auch unser Vereinslogo.
Der Tiger liegt, glaube ich, auf dem Brett, ne? Diese Sonne.
Nee, er steht und hat, glaube ich, auch einen König.
Ach so, ich verwechsel das mal mit dem Buch, glaube ich. Mit dem Schaffe-Tiger, da liegt der Tiger nämlich auch.
Nee, ja, da gibt's verschiedene.
Das Vereinslogo ist anders.
Ja, das Vereinslogo ist anders. Das zeigt die Muskeln der Tiger.
Und wenn man sagt, du hast den Verein gegründet, ist das so richtig? Oder wart ihr irgendwie ganz viel weg?
Ja, morgen muss ja 7 Leute sein, glaube ich, um den Verein gründen zu können. Bestimmt. Da war ich dabei. Wir hatten ein paar andere Kollegen dabei, die schon wesentlich besser Schach spielen konnten.
Also ich habe mir das mal angeguckt, die Webseite von den Schachtigern Langenhagen. Aber es ist schon ganz ordentlicher Verein, ne? Auch mit einigen guten Spielern. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Mitglieder sie haben, aber so zwischen 30 und 50 würde ich mal schätzen. Also die sind schon ganz gut aufgestellt, glaube ich.
Ja, jetzt haben sie ein echtes Problem, weil sie nicht keine Jugendarbeit gemacht haben. Also das ist mit der Vereinsamt ist schon traurig. Und da ist ja unser Verein vorbildlich, dass wir die Zeit von der Zeit erkannt haben. Also leider bei den Schachtigern wenig bis keine Jugendarbeit und die leben halt noch von den damals jungen Leuten, die jetzt aber alle 55 bis 65 sind. Das ist jetzt, ich denke, fast endlich.
Es sind ja noch einige dabei.
Ja, ja.
Gründungsmitgliedern, mit denen du den Verein gegründet
hast. Die wohnen halt auch viele noch da.
Wann war das denn, das Gründungsjahr?
Oh, das muss in den 80ern gewesen sein. Mitte der 80er. Und ich glaube nur, meine Wenigkeit und der Ronald Mitchell, der ja auch Mitglied ist, die sind weggezogen. Und
war der auch Gründungsmitglied?
Der war auch Mitglied. Der war bei der Gründung.
Und seitdem kennt ihr euch?
Wir kennen uns schon vorher vom Fußballplatz Jugendfreund.
Und da bist du aber irgendwann da weggegangen von den Schachtigern Langenhagen und überhaupt aus der Region.
Ja.
Und bist nach Essen gekommen.
Genau.
Und wie kam das denn?
Der Liebe wegen, ne? Meine Frau kam gebürtig aus Kettwig und hatte eine Wohnung in Werden. Und da ich noch zu Hause gewohnt habe, war der Schritt klar, dann gehst du halt nach Essen werden, um zu Hause rauszukommen und mit meiner jetzigen Frau zusammenzuziehen. Ich bin ja noch jahrelang gependelt, als ich den Schachtiger dann habe.
Das heißt, du bist, nachdem du nach Essen gekommen bist, bist du gar nicht sofort zu den Schachtigern gekommen?
Nein.
Sondern warst noch ein paar Jahre immer noch bei den Schachtigern?
Genau, bin immer noch runtergependelt, war natürlich vielleicht sogar schon gut bei den Schachtigern werden, weil ja der Vereinsabend, den konnte ich ja nicht in Langenhagen machen. Und damit ich hier vor Ort auch Turniere spiele und so weiter. Und dann in der Liga habe ich immer noch erst gespielt und relativ hoch waren.
Wie hoch denn?
Also in Langenhagen haben wir im Landesliga auch zum Schluss gespielt.
Das, da braucht man schon so eine DWZ 2000 oder
so. Ja, um die 2000.
Ja, so, und dann ist das in deiner Biografie so, dass es da viele interessante Dinge gibt. Also der Liebe wegen nach Essen gezogen ist ja auch schon mal interessant.
Ja.
War natürlich total die richtige Entscheidung. ja, ich weiß auch, dass ihr, glaube ich, länger ein Haus gesucht habt. Ne? Habt ihr dann irgendwann gefunden, in 1000 wahrscheinlich?
Ja, in Schüler.
Ach, zuerst in Schüler. Und seid dann nochmal umgezogen.
Ja.
Und dann glaube ich zu wissen, dass du mal Surflehrer gewesen bist. Stimmt das?
Ja, das ist richtig. Ich bin Surflehrer und Überkatamaranlehrer auch, aber hauptsächlich Surflehrer.
Wo war denn das?
Das habe ich in Süditalien gemacht, im Robinson Club. Und da habe ich halt auch meine Frau kennengelernt.
Süditalien heißt irgendwie Kalabrien oder
sowas? Nee, anders, Apulien.
Ah, okay.
In der Hacke.
Mhm.
Da gibt es einen wunderbaren Robinson Club, so einen Familienclub. Und da war ich Winzerflehrer für 6 Monate immer im Sommer.
Also mehrere Jahre hast du das gemacht, immer im Sommer?
Genau, 2 Jahre Apulien. Und dann bin ich noch 1 Jahr nach Fuerteventura gegangen.
Warum kannst du überhaupt Windsurfen? Das hast du als Jugendlicher.
Ja, ich war einer.
Selber gelernt.
Ja, ich war einer der ersten. Unsere Eltern haben irgendwie mal ein Surfbrett in den 70ern gewesen. Da ging das gerade los mit Windsurfen. Und da habe ich das gelernt. Auf so einem Baggersee, da wo du höchstwahrscheinlich mit der Autobahn vorbeigefahren bist, sagst du nicht so einen Baggersee, da habe ich das gelernt. Und dann waren wir immer jedes Jahr am Ostsee, wieder wenn ich hinter auf dem Wasser gelegt.
Ja, und wenn man Surflehrer dann wird, dann muss man es ja auch schon können.
Ja, man sollte schon vernünftig surfen können, aber man muss halt als Lehrer jetzt nicht der perfekte Surfer sein. Also mit dem kann ich jetzt nicht springen oder solche Geschichten.
Aber ein bisschen springen kannst du schon.
Springen natürlich, ja. Jetzt ist es wahrscheinlich nicht mehr, aber früher war das natürlich ein Spaß.
War das dann auch so die Zeit von Robbie Nash und so, oder was war das dann später?
Ja, der ist, glaube ich, Robbie Nash ist noch nicht 2 Jahre jünger als ich oder so, aber das war natürlich das Riesenproblem. Als der mit 13 Jahren zum ersten Mal Weltmeister.
Jetzt weiß ich auch nicht allzu viel über den. Ich glaube, der ist Hawaiianer.
Ja, das ist
richtig. Okay, und war eigentlich so die Inkarnation des Surfers, ne? So also eine lange Zeit, der dann auch die tollsten Sprünge gemacht hat. Und ich glaube, es gibt dann auch Weltmeisterschaften. Die hat er dann wahrscheinlich gewonnen.
Also alle mehrmals.
Mehrmals, ja. Gut, und du hast das alle so sehr lange Zeit gemacht und Katamaran auch noch.
Aber da habe ich nur die Ausbildung dazu gemacht. Ich war jetzt schon Stationsleiter, hatte 2 Katamaranlehrer unter mir. Und da sollte man als Chef schon ein bisschen wie die Sache läuft. Selber geschult habe ich dann.
Da warst du wahrscheinlich so in deinen 20ern, nehme ich mal an?
Jung, Ende 20er. Also ich habe halt ein bisschen länger mit der Schule gebraucht. Ich habe erzählt, ich war jetzt kein Überflieger.
War das quasi der erste Job nach der Schule?
Ja.
Oder hast du mal irgendwie eine Ausbildung?
Ja, ich habe eine Ausbildung tatsächlich angefangen als Volontär bei einer Zeitung war ich. Aber das wurde dann so schlimm langweilig, dass ich dann gesagt habe, jetzt machst du dein Hobby zum Beruf und habe das dann halt versucht, das war wieder Ausbildung. Dass ich da nicht im Büro sitzen konnte und recherchieren und schreiben.
Aber Volontär bei einer Zeitung ist ja auch schon gar nicht so einfach. Ne?
Nee,
Volontariat muss man ja erstmal bekommen. Ne?
Das war damals nicht
schon einfach. Schon recht schwer, glaube ich.
Das war eigentlich super jetzt vom Titel und die Perspektive wäre toll gewesen, aber es war halt stinkend
langweilig. Was war es denn für eine Zeitung?
Eine Bauzeitschrift, also für eine Fachzeitschrift für das Bauwesen. Also da ging es um Maschinen, die vorgestellt wurden, irgendwelche Messen. Boah, das war nichts für mich.
Und wenn man dann Surflehrer und Katamaranlehrer ist, macht man es wahrscheinlich nicht in erster Linie des Geldes wegen, sondern auch, weil es Spaß macht.
Oder? Genau, also das war top. Einfach nur Spaß gehabt, Wetter gehabt, junge Leute, angenehme Kunden, die ja Gäste sind, also Arbeitsklima super. Also war eine Wahnsinnszeit.
Es gibt auch weibliche Gäste wahrscheinlich
hier. Ja, natürlich. Wie gesagt, ich habe ja meine Frau da kennengelernt, die hat ja auch gearbeitet.
Ach, die hat bei dir Unterricht genommen,
oder? Nee, die hat gearbeitet parallel. Ach, die war Kinderchefin, gelernte Erzieherin, hat Kinderanimation gemacht und dann haben wir uns kennengelernt. Ja, auch haben wir angefangen zu versuchen, Italienisch, aber leider waren nur 50% der Gäste Italiener. Also man musste so ein bisschen Italienisch sprechen können, aber der größte des Staffs war halt Deutsch.
Jetzt hat man ja meistens noch so eine Verbindung so zu den Ländern, wo man dann so in seinen 20ern oder was gewesen ist. Bist du manchmal noch da?
Ja,
in Süditalien?
Ja, auf jeden Fall sehr häufig. Also gerade da in diesem Robinson Club waren wir denn.
Ach, den gibt's immer noch.
Den gibt es immer noch. Da waren wir mit unseren Kindern, wo sie klein waren, bestimmt 3-4 Mal. Und jetzt gerade aktuell machen wir nächstes Jahr haben wir schon gebucht. Da fahren wir nur mit unseren Kindern, die jetzt 24 und 28 sind, fahren wir da nochmal hin, um so alte Zeiten auf leben zu lassen, sag ich mal, dass sie das nochmal sehen, wie sich das verändert hat.
Fahren die zum ersten Mal dahin? Oder
die fahren jetzt, mit uns waren sie als kleine Kinder halt mehr als.
Achso, können sie aber nicht mehr so gut
erinnern. Nein, naja, schon, über die Bilder und so.
Machen die auch sowas in der Art? Oder, also waren die auch schon im Ausland, deine Kinder? Oder?
Ja, wir haben die angesteckt. Meine Frau und ich reisen halt auch sehr gern und haben halt im Ausland gearbeitet. Und direkt nach der Schule haben beide ein Jahr in Australien gemacht. Mhm. Million Work and Travel und Jana war als Au-pair unterwegs und seitdem reisen die beide auch total gerne Asien, sind wir unterwegs.
Gut, jo, das, wie ist es denn dann, also das war deine Zeit in Italien,
ja. Da,
mit diesen schönen Jobs, wie ist das denn, wenn man dann loslassen muss? Also irgendwann macht man das nicht mehr, hatte die ganze Zeit viel Spaß und eine tolle Zeit.
Ja.
Und was ist dann die Perspektive? Soll ich jetzt ins Büro oder also wie schafft man das überhaupt, dass man nicht mit 40 da auch noch solche Jobs macht?
Ja, das ist das große Problem, dass man da nicht versackt in so einem angenehmen Job, sag ich mal. Ist ja alles immer von Feinsten, tolles Wetter, tolle
Leute. Verdient aber nichts, ne?
Also ist doch, was heißt man verdient nichts? Also in der Position als Basis-Chef verdient man schon und man hat ja alles umsonst da. Also das war eine Zeit, wo man sehr viel Geld sparen konnte. Ja, mindestens 1.000 Euro im Monat konnte man ersparen, schon damals. Und das geht schon gut. Aber ist natürlich keine langfristige Perspektive.
Ja, ich kenne das so, dass man freie Kost und Logis hat. Und,
Nein. Also,
und dann das Geld da nicht so viel ist, aber anscheinend war es bei dir
auch. Ja, das, also Robinson ist schon auch ein sehr hohes Level und da sind die Leute schon vernünftig bezahlt. Nicht vergleichbar natürlich mit Deutschland, weil man halt alles da noch umsonst hat, aber man muss halt auch nicht viel ausgeben. Mietwagen braucht man noch.
Warst du denn Team, Mitglied von diesem Robinson-Team? Die machen ja auch so Abendanimationen und sowas, ne? Also so,
genau,
so ja. Die machen zum Beispiel Kabarettaufführungen, also ist sehr, sehr hochwertig.
Ne? Ja.
Also wenn man mal Urlaub da gemacht hat, also es gibt auch viele andere tolle Clubs, ne? Wir haben jetzt keine Werbung hier für Robinson machen, gibt es ganz viele andere auch noch. Aber da ich das persönlich auch mal gemacht habe, weiß ich, dass es da halt auch tolles Abendprogramm gibt und so, aber da warst du jetzt nicht involviert, ja, sondern du warst halt auch im Wasser.
Genau, das sind die Fachabteilung Tennis und Wassersport, die mussten halt nicht so regelmäßig auf die. Es gab immer eine Show, wo halt die Mitarbeiter auch.
Aber du musstest auch schon mal auf
die. Ja, richtig. Ne? Einmal die Woche mussten wir dann eine Teamshow und dann war es auch in Ordnung, aber ansonsten musste man.
Cool, so, und dann hast du irgendwann gesagt, Italien ist schön, aber jetzt mache ich das nicht mehr.
Genau, dann haben wir jetzt noch Fuerteventura gemacht halt, ne?
Ach so,
und dann
kam noch Fuerteventura.
Ja.
So, und dann kam aber irgendwann der Schnitt, ne? Wo du sagen musstest, die Zeit ist jetzt vorbei. War das schwer?
Ja, das ist schon der Knaller. Man kommt dann in das kalte Deutschland zurück. Die Leute alle missgrämig, schlecht gelaunt. Ja, das ist schon eine andere Welt.
Du hast ja theoretisch mal da bleiben.
Nee, meine Frau hatte ja nicht mehr so viel Spaß. Und dann war das kein Option. Also ich habe es mir kurz überlegt, da eine Surfschule dann aufzumachen mit einem Kollegen. Aber nee. Und das war auch gut so, ich war dann auch schon 20. Dann sollte man auch irgendwann mal den Boden kriegen.
Okay. Was kam denn dann, als du dann wieder zurück warst in Deutschland?
Dann habe ich versucht, halt Arbeit zu finden. Da ich jetzt ja keine Ausbildung hatte, Volontariat hatte ich ja abgebrochen. Als Surflehrer in Deutschland ist auch nicht so ganz so einfach. Und habe ich mir überlegt, dass ich irgendwas machen muss. Dann bin ich Handelsvertreter geworden für Kindergartenbedarf. Und habe da versucht, im Vertrieb halt Geld zu verdienen. Das ging auch einigermaßen. Ja.
Und es ist ganz viel rumgefahren.
Genau. Wie das halt im Außendienst als Vertreter so üblich ist, viel unterwegs gewesen. Putzen.
Gut, da weiß ich jetzt nicht genau, wie lange du das gemacht hast, aber es führte dann dazu über, zu dem, was du jetzt machst, glaube ich.
Ja,
das ist der Spielplatzinspektor.
Genau.
Ja, wie lange hast du es denn gemacht?
Handelsvertreter habe ich so ungefähr 10 Jahre gemacht.
Warum so lange Zeit?
Eine lange Zeit und war der Übergang halt so fließend zum Spielplatzprüfer, weil ich halt in dem Vertrieb halt auch viele Spielgeräte verkauft habe. Verkauft muss man halt wissen, was für Sicherheitskriterien muss man da beachten. Und passt halt die Schaukel überhaupt auf das Kindergartengerät.
Und dann hast du irgendwann entdeckt, man kann auch Spielplatzinspektor werden.
Ja, ja.
Und das, dann müsstest du jetzt, glaube ich, mal kurz sagen, was das ist. Was macht denn ein Spielplatzinspektor?
Ein Spielplatzinspektor ist ein Spielplatzprüfer. Das ist, könnt ihr euch so vorstellen, wie TÜV fürs Auto. Das Auto muss ja alle 2 Jahre zum TÜV. Und da wird geguckt, ob alles in Ordnung ist, die Bremsen, die Elektronik. Und genau das Gleiche muss halt auch mit einem Spielplatz passieren. Da die Standsicherheit noch in Ordnung ist, der Fallschutz, ob da irgendwelche Fangstellen gibt, ob sich irgendwelche Kinder verletzen können. Und das ist halt wunderbar geregelt in Deutschland, wie alles in Deutschland, über eine Norm. Und da steht halt drin, ein Spielplatz muss einmal im Jahr auf Sicherheit geprüft werden.
Und das machst dann du?
Das macht er nicht. Da freue ich mich und sage, jo, das kann ich, das mache ich. Und dann geht's los.
Gab es denn vor dir keine Spielplatzinspektoren? Also du, also ich habe mir eure Website natürlich mal angeguckt oder deine Website,
ja.
Und die sieht sehr, sehr gut aus. Mhm. Sehr, sehr professionell aus, wird auch da Bezug genommen auf die ganzen DIN-Normen zum Beispiel, die es da gibt. Und da wird auch genau erklärt, was ihr so macht und was ihr alles anbietet, also Leistungsportfolio. Und die Rede ist auch davon, dass ihr ein Team seid.
Ja.
Das musst du gleich vielleicht auch mal erklären, wie groß dein Team ist und so. Ja, ja und da steht zum Beispiel auch, dass ihr der Marktführer seid, zumindest in NRW.
Jo.
Und schon über 10.000 Spielplätze geprüft hat. Also da kam Jens Rehfeld, hat gesagt, so ich bin jetzt Spielplatzinspektor und ist irgendwie sofort Marktführer? Also gab es vorher diesen Beruf nicht?
Doch, das Berufsbild haben eigentlich TÜV und DEKRA abgebildet, die das nebenbei gemacht haben, die dann irgendwann mal Spielplätze geprüft haben oder am nächsten Tag haben sie die Waschmaschinen geprüft oder irgendwas anderes. Aber beruflich machen das nicht so viele. Also jetzt mittlerweile schon, aber als ich 2004, glaube ich, angefangen habe, war das wirklich noch die Nische. Und da ich das halt hauptberuflich mache, nur Spielplatzprüfungen, bin ich auch relativ einzigartig damit. Also viele machen dann noch, die verkaufen Spielgeräte, die machen noch die Wartung, die reparieren und das vermischt sich alles. Aber ich mache nur Prüfungen. Und das hat sich ja auch nicht von heute auf morgen so entwickelt, dass ich Marktführer bin, 2004 bis heute. Das sind ja noch fast 20 Jahre. Und am Anfang hatte ich noch genau, da habe ich vielleicht 15 Spielplätze geprüft im Jahr. Und im nächsten Jahr waren es dann schon 40 und dann waren es irgendwann 80 und irgendwann hat sich das entwickelt. Das lief halt auch noch nebenbei mit dem Vertrieb von meinem Kindergartenbedarf. Also das war dann ein langsamer Aufbau. Und irgendwann wurde es dann so lukrativ, dass ich den Vertrieb dann zur Seite gelassen habe und da mich dann auch fokussiert habe auf die Tätigkeit des Spielplatzprüfers.
Jetzt habe ich eine kleine Tochter, die ist im Moment 3 Jahre alt und wir sind häufiger mal auf Spielplätzen.
Ja.
Mir kommen die auch immer sehr sicher vor. Also man hat da echt keine Bedenken, ne, wenn man die Kleinen da rumspielen lässt und auch mal irgendwie ein paar Momente nicht hinguckt. Hat damit eigentlich immer so das Gefühl, da kann nichts passieren. Gibt es dann auch Beanstandungen? Also kommst du zu Spielplätzen und siehst sofort hier dieses Gerät, das geht gar nicht? Also wird das dann beanstandet und dann wird es abgebaut oder wie läuft es?
Ja, also eine Menge gibt es täglich. Das sehe ich im Vorbeifahren, kann ich schon manche Dinge erkennen auf dem Spielplatz, die einfach nicht stimmen, die Geschichten. Und dafür sind wir ja da, die Mängel aufzudecken und dass dann halt eine andere Fachfirma diese Mängel behebt. Aber das ist schon viel, viel besser geworden auf dem Spielplatz. Also früher, wo ich angefangen habe, war das eine Katastrophe. Da wurde teilweise aber noch gar nicht geprüft. Also in der Gesellschaft oder in den Kommunen, in den Kindergärten hat sich das Bewusstsein erst entwickelt, dass wir da was tun müssen für die Sicherheit der Kinder. Und mittlerweile prüfen die auch, lassen die auch prüfen. Das war früher nicht der Fall.
Wenn was nicht in Ordnung ist, dann meldest du das quasi an den Betreiber und der ist dann dafür verantwortlich, die Menge zu beheben.
Genau, ich melde an den Betreiber und der steht in der Verantwortung, diese Menge zu beheben, damit er seine Verkehrssicherungspflicht erfüllt hat. Weil wenn jemand zu Schaden kommt, wird geguckt, wurde denn alles getan, damit die Kinder sich nicht verletzen und dann kann man sagen, ja, ich habe eine Prüfung gehabt, ich habe das und das gemacht und dann ist alles in Ordnung.
Gibt es jetzt auch so schwarze Schafe, die dann deine Warnung ignorieren und die sagen, oh, ist mir zu teuer, ich lasse die Anlage so, wie sie ist?
Ja, schwarze Schafe will ich jetzt nicht sagen. Es ist halt oft so, dass die Kommunen halt auch wenig Geld haben und die Kindergärten und die dann die Mängel halt nicht in der vorgehenden Zeit halt beseitigen. Ja, das gibt es. Ich komme halt oft auch auf Spielplätze wieder nach einem Jahr und dann schreibe ich dir genau die gleichen Mängel. Ist natürlich ein bisschen bitter für die Kinder, aber in der Regel, Gott sei Dank, passieren ganz, ganz wenig Unfälle auf den Spielplätzen.
Ja, das ist halt auch mein Eindruck. Ne? Ich habe eingangs gesagt, also, ich hatte jetzt oft noch keinen Spielplatz das Gefühl, dass das irgendwie verbessert wird. Also scheint insgesamt ein sehr, sehr guter Zustand zu sein.
Ja,
also jedenfalls in Nordrhein-Westfalen.
Ja.
Okay. Ja, auch ein cooler Job, muss man erstmal drauf kommen. Ne?
Ja.
Also passt ein bisschen auch zu deinem Schach, oder? Also so erfindungsreich und
ja,
gucken, was man machen kann, nach Lösungen suchen und so, ne? Aber dann, wenn du das dann gefunden hast, auch sehr akribisch, ne? So wie mit deinen Gambits, die du dir dann auch, wenn du sie einmal gefunden hast, dann sehr, sehr genau anguckst.
Ja, ja, das ist also, man muss ja auch schon sehr tief in die Materie reingehen, beim Gambit genauso wie bei der Spielplatzprüfung. Aber bei der Spielplatzprüfung ist es halt auch ähnlich wie beim Schach sehr, sehr viel Erfahrung, die da reinspielt. Und das kann man nicht alles so schnell lernen. Das ist halt auch teilweise ein Sicherheitsgefühl. Mittlerweile arbeiten wir viel auch mit Risikobewertungen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit eines schweren Unfalls? Und dann kann man viele Sachen auch schon ein bisschen anders sehen. Also man muss nicht alles genau nach der Norm machen. Aber das funktioniert nur mit einem riesigen Erfahrungsschatz.
Ja, okay. Ja, das ist also der Spielplatzinspektor Jens Rehfeld. So, und der Schachspieler Jens Rehfeld, da kommen wir dann jetzt mal zurück.
Aha, sehr gerne.
Ja, also wir sind im Verein seit Anfang der 90er, hast du gesagt. Ja. Also wir sind auch schon seit sehr langer Zeit im Mannschaftskollegen. Ja, in der ersten Mannschaft eigentlich immer. Wir haben auch schon viele Partien gegeneinander gespielt, sowohl Turnierpartien als auch im Blitzen. Ne? Und ja, bist da halt auch prägendes Mitglied eigentlich des Vereins und führt eigentlich zu der Frage, ein Vorstandsposten hast du, glaube ich, nie gehabt, oder
doch? Doch, ich habe tatsächlich, war ich mal, ich glaube, sogar 2 Jahre stellvertretender Präsi.
Genau. Ach, stimmt.
Ich glaube, der Schatzmeister war da erster Vorsitzender und ich war.
Und dann warst du zweiter Vorsitzender.
Aber es waren auch nur Anziehfunktionen, außer Getränke warf man ja auch inzwischen.
Warum denn? Du bist so engagiert, erfahrener Schachspieler, hast auch zu vielen Punkten sehr gute Meinungen. Hat dich das nie irgendwie interessiert, also im Verein da auch mal eine verantwortliche Stelle zu haben?
Man kann ja auch Einfluss nehmen, ohne dass man jetzt unbedingt im Vorstand ist. Ich bewundere alle, die da ehrenamtlich ihre Zeit opfern, sage ich da schon mal. Da gab es halt Phasen, wo man nicht zu bereit war. Im Moment auch nicht. Also das ist.
Jetzt hast du ja 2 Kinder, hast eigentlich beruflich dann auch irgendwie mit Kindern zu tun, mit den Spielplätzen.
jetzt so der Bereich unsere große Jugendabteilung, Jugendwart oder irgendwie da Training anbieten, sowas in der Art, das...
Das mache ich schon.
Also das machst du hin und wieder.
Ja, ja, ich werde dann anrufen, wenn Not am Mann ist, und dann fragt der Stefan Ellerich, kannst du, oder der Stefan Hütte. Und dann mache ich das schon mal. Aber halt nicht regelmäßig. Dieses Regelmäßige möchte ich auch nicht mehr. Ich bin jetzt so frei in meinem Beruf, alles kann ich frei entscheiden. Und wenn ich dann jetzt jeden Freitag da sein muss, dann ist das für mich eine Option.
Und du spielst aber relativ viel, ne? Also es gibt ja auch noch dieses Schachweile werden Lichess Team.
Ja.
Da bist du, glaube ich, auch regelmäßig vertreten, ja, ne? Also Online-Schach. Und fährst hin und wieder auch noch auf Turniere. Ne? Gerade als du hier reingekommen bist, hast du gesagt, du hast in Düsseldorf dir was angeguckt. Das war ein Großmeisterturnier, ne?
Ja, das war eine Schnellschachmeisterschaft für Mannschaften. Ja, ich gucke mir gerne Sachen an und fahre auch tatsächlich jetzt.
Ja, deutsche Amateurmeisterschaft hast du gerade mitgespielt. Die war ja auch in Düsseldorf?
War auch in Düsseldorf, genau.
Also ich glaube, ein ziemliches Mammut-Event, ne, mit, was weiß ich, 500 Teilnehmern oder sowas?
Ja, war ein Riesenspiel, ich war schon ein bisschen geflasht, aber wir haben nicht 500 Leute in einem Spiel, sondern genau, die ganzen Gruppen aufgeteilt, zusammen mit Stefan Hütte und der war dann auch gestartet. Ein, zwei Spieler waren auch noch.
Wie häufig machst du sowas, dass du zu Turnieren fährst und da auch spielst?
Viel zu selten. Also ich habe mir jedes Jahr eine neue Erfindung zu spielen und habe es endlich geschafft in Düsseldorf, weil ich liebäugel immer damit, irgendwo hinzufahren.
Aber du machst das schon gerne.
Sehr gerne, ja. Das ist,
mit Übernachtung oder ohne Übernachtung?
Ja, dann mit Übernachtung.
Also wenn schon, dann schon.
Wenn schon, dann schon. Und,
kurze Wege zum Spielsaal,
ja, und genau.
Das ist angenehmer, als immer hin und her zu
pendeln. Düsseldorf konnte ich jetzt hin und her fahren, aber wenn das Turnier dann woanders ist, gerne mit Übernachtung. Oder mal ein Schnellschachturnier irgendwo spielen. Da hoffe ich jetzt in der Zukunft mehr Zeit für zu haben.
Hast du denn irgendwie besondere Turniere in Erinnerung? Also irgendwie größte schachliche Erfolge oder eine besondere Partie, die quasi unvergesslich ist?
Nee, das habe ich nicht. Das Glück.
Da sind wir beim nächsten Satz, den du mal gesagt hast.
Ja.
Also das ist so dieses ich nenne es jetzt mal indirekte Hochrechnen. Ich glaube, du hast mal gesagt, jeder von uns hat schon mal einen stärkeren Gegner geschlagen, auch einen, der dann beträchtlich stärker ist.
Ja.
Also sagen wir mal, wir hätten eine DBZ von, was weiß ich, 1900 oder 2000, dann hätten wir vielleicht mal jemanden geschlagen, der 2200 hat. Der wiederum hat wahrscheinlich schon mal jemanden geschlagen, der 2400 hat.
Ja.
Und der wiederum hat vielleicht schon mal einen richtigen Weltklasse-Spieler geschlagen, also einen mit 2,7 oder sowas. Das ist
ja wahrscheinlich.
Und der wiederum vielleicht den Weltmeister. So dass man also sagen könnte, wie würdest du es jetzt formulieren?
Ja, ich weiß auch nicht, wie man. Also es ist halt, der Schritt da hoch ist ja auch gar nicht so weit. Also, wie du sagst, den stärkeren Spieler zu gewinnen und der hat gegen anderen wieder gewonnen. Dann rückt das alles so ein bisschen zusammen. Ist natürlich Quark, weil man ein bisschen mehr Stufen mit überspringen kann, aber das macht einen das doch. Ich versuche dann auch immer so, sich was schön zu reden. Ne? Also ich habe ja bestimmt auch beim Fußball mal gegen einen gespielt, der dann schon höher gespielt hat, der hat immer da wieder gespielt.
Also zum Beispiel Ente Lippens.
Ente Lippens, ja. Der hat ja Länderspiele gehabt, für Holland und für Deutschland sogar. Ne?
Und wenn du dem Beinschuss gegeben hättest,
ja, dann
wärst du quasi besser als...
Ja, das ist ja quasi. Ja,
aber so ein international.
Das ist so eine schöne Spielerei. Und das, um halt auch vielleicht jungen Spielern zu sagen, Mensch, so weit ist der Weg doch gar nicht. Wenn ich schon mal gegen den gewonnen, der hat gegen den. Also, die kochen ja auch nur mit Wasser. Ne? Also, das ist eher mehr so als Anreiz gewesen. Also, das hat ja auch keinen anderen Wert jetzt rein. Sportlich gesehen ist das ja Quatsch.
Okay, aber jetzt habe ich dich gerade irgendwo rausgeholt.
Ja.
Und weiß gerade selber nicht mehr ganz genau, wo wir gewesen sind. Ich glaube, wir waren bei Schachturnieren.
Ja, ja.
Und dass du es eigentlich gerne spielst.
Ja.
Und wir aber zu selten.
Zu selten, genau.
Und dann war die Frage, so größte Erfolge, besondere Partien.
Ja, ja,
und da hast du gesagt, die hast du, glaube ich, nicht so in Erinnerung.
Ja.
Ja, aber irgendwas wird es doch geben, oder?
Ja, also fragen mich ja die Leute auch. Also die erste Frage ist ja immer, was machst du als Hobby denn Schach? Also jetzt neue Leute, die wir kennenlernen. Und dann, was hast du denn gespielt hin und her? Und dann sag ich natürlich die zwei, drei Dinger, wo die Leute denken, ich wäre ein sehr guter Schachspieler. Also ich bin einmal Stadtmeister von Essen. Dann denken alle, oh, super, Stadtmeister von Essen. Oder Essener Pokalsieger bist du auch mal geworden. So bin ich auch zweimal geworden.
Gegen dich halt, ne? Deswegen.
Ja, gut, er war im Finale, aber ich habe es dann halt auch zweimal gewonnen. Und dann
ja, aber Stadtmeister von Essen ist ja eigentlich auch schon
cool. Ja, das ist ein
offizieller Titel. Also,
ja.
Ja, und Essen ist auch keine so kleine Stadt, hat auch sehr viele Schachspieler.
Das stimmt, und das hört sich auch toll an. Aber wenn man weiß, dass jetzt natürlich nicht alle Essener Schachspieler mitgespielt haben, die guten Spieler,
dann das ist das verschweigen wir dann.
Das verschweigen wir dann, aber der
Titel. In welchem Jahr war das denn?
In Anfang 2000, da muss das gewesen sein.
Warst du Stadtmeister von Essen?
Ja, ja.
Ja, also finde ich einen sehr schönen Titel.
Ja, gibt es ja in der Meisterschaft. Und damals wurde die zusammengespielt und der
Essener Pokal, den gibt es noch. Spiele ich auch wieder mal mit.
Ja, ich auch. Letztes Jahr habe ich mir nicht gespielt. Das
sehen wir uns vielleicht bald.
Ja, war ich nicht klar sogar wieder.
Ja, sehr gut.
Ja.
Ich nicht. Nee. Ja, okay. Ja, wie ist das denn beim Schach bei dir? Lieber weiß oder schwarz?
Ich habe früher eigentlich immer mit schwarz gespielt, muss ich sagen. Weil ich da immer das Gefühl hatte, dass ich im Gegenteil das noch aufzwingen kann.
Das ist interessant, das sagen nicht viele.
Ja.
Dass sie lieber mit Schwarz spielen.
Ja, das habe ich früher wirklich immer gerne gemacht. Mittlerweile.
Man kann dem Gegner die Eröffnung aufzwingen.
Ja.
Ist das nicht der Weiße, der das
ja, gut,
bestimmt was gespielt
hat? Ja, aber wenn E4 gespielt wird, kann ich mir jetzt überlegen, spiele ich D5, Skandinavisch, spiele ich Französisch, spiele ich Karo-Kann. Also ich bestimme die Eröffnung, spiele ich Sizilianisch. Wenn ich als Weißer E4 spiele, weiß ich nicht, was auf mich zukommt. Bei D4 ist das gleiche. Spiele ich D5, spiele ich Fianchetto, keine Ahnung. Also ich hatte so das Gefühl, und psychologisch auch gut mit Schwarz. Wenn man mit Schwarz eine unsolide Öffnung spielt, wie ich es ja oft mache, denkt der Gegner, oh, jetzt haue ich den erst rechts einen auf die Mütze und überzieht gerne seine Stellung. Also wenn man mit Schwarzen gar nicht spielt, ist er schon sehr mutig. Also hat er den Anzugsvorteil schon mal nicht und dennoch einen Bauern geben oder und das habe ich eigentlich immer sehr gerne gemacht. Aber
also Gambit-Spiel mit Weiß ist einfacher, sagst du?
Ja.
Aber das Königsgambit spielst du trotzdem?
Nee, spiel. Warum nicht? Das war zu viel Theorie. Also ich glaube auch noch, da kommt die Frage halt wieder, die hatte ich ja bei der Schule schon. Also ich habe dann immer versucht, schnellstmöglich halt von den Hauptvarianten abzuweichen. Irgendeine Nebenvariante und Königsgambit war zu viel Theorie, Sizilianisch ist zu viel Theorie, das mag ich nicht.
Jetzt hat der Stefan Hütte mir im Podcast, glaube ich, gesagt, Nebenvarianten sind super, gehen aber nur bis zu einem gewissen Niveau.
Mhm.
Und dann funktionieren die nicht mehr so richtig.
Richtig.
Würdest du das bestätigen?
Bestätige, aber das Niveau haben wir noch nicht. Also ich spiele schon ein bisschen solider, das stimmt. Aber natürlich, die Großmeister, die können keine Nebenvarianten spielen und dann werden die auseinandergenommen. Aber ich bitte nicht, also... Wenn jetzt bei unserem Computer -1 steht nach 12 Zügen, ist die Partie noch lange nicht entschieden. Das sehen wir gar nicht, wo da der Unterschied ist, außer wirklich ein Bauer fehlt. Aber von der Stellung her, wenn er -1 ist, keine Frage, weiterspielen. Und wenn man sich wohlfühlt, das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man den Stellungstyp kennt. Also da bin ich nicht bei Stefan.
Mit dem Stefan Hütte habe ich auch dann viel über den Aspekt Zeit und Zeitmanagement gesprochen.
Ja.
Und für den ist das sehr wichtig. Also der sagt ungefähr, dass es für ihn fast so wichtig ist, wie ein Bauer mehr zu haben, wenn man Zeit hat. Wie stehst du dazu? Ich glaube, Zeit ist bei dir auch immer ein wichtiger Faktor.
Ja, ich habe das noch nicht in so eine Wertungsskala reingemacht, aber ich versuche immer, mehr Zeit übrig zu haben als mein Gegner. Also ich möchte ungern in Zeitnot kommen. Und meist komme ich dann auch erst in Zeiten, wenn ich dann wirklich schlechter stehe. Und dadurch, dass ich halt in der Öffnung relativ schnell ziehen kann und relativ gut aufgestellt bin, habe ich mal diesen Zeitpolster. Ich habe oft Stellungen, die ich eigentlich ganz gut kenne, obwohl sie halt eigentlich objektiv nicht gut sind für mich, aber ich kenne mich da halt aus und mache die Züge wesentlich schneller als meine Gegner. Und das ist am Ende der Partie dann schon gut.
Finde ich auch ein interessanter Ansatz, weil eigentlich ist es dann ja auch doch wieder irgendwie ein schmales Eröffnungsrepertoire, was du hast.
Ja.
Also sind natürlich sehr viele Gambits und sehr viele Nebenvarianten, aber da es alles Nebenvarianten oder Gambits sind, ist es ja auch irgendwie wieder reduziert, ne, von der Menge an Eröffnungen, die es so gibt. Ne, wenn man dann mal das vergleicht mit den ganzen soliden, in Anführungsstrichen, Eröffnungen, ist es ja vielleicht nur ein relativ kleiner Teil. Das heißt, du hast eher ein kleineres Eröffnungsrepertoire, kennt sich da aber sehr gut aus.
Und das
ist eigentlich, glaube ich, auch ein sehr gesundes Rezept, ne, so vorzugehen. Also bei mir ist es vielleicht sogar eher umgekehrt. Also bei mir ist es eher breit, aber vielleicht kenne ich manche Sachen auch gar nicht so gut, wie man sie eigentlich kennt.
Ja.
Also so diese unterschiedlichen Ansätze bei der Neueröffnung gibt es eben auch.
Ja, aber bei mir war das durch die Faulheit bedingt, dass ich da gar nicht flexibel sein konnte. Also ich würde gerne auch noch was anderes spielen vielleicht, aber da denke ich mir, Gott, da geht's ja gar nicht aus. Erstens, C4 würde ich in meinem Leben nicht spielen, weil ich gar nicht wüsste, wie die Strukturen, die Baumstrukturen, wenn sich's verkeilt, wann muss ich verkeilen, oder offene Spiele, da weiß ich, wo die Plätzchen hinkommen.
Gut, das mit dem Fianchetto hatten wir ja schon angesprochen.
Genau, das
also, ist damit du nicht. Als du das erste Mal einen Läufer fianchettiert hast, das kann auch nicht so sehr lange her sein. War das irgendwie ein schlimmer Moment für dich?
Ja, das ist total schon Widerstand verbunden. Also das widerstrebt mir schon.
Ja. Aber es war erfolgreich, Mensch.
Ja, meintest du also mit dem ersten P3 das jetzt? Oder
überhaupt einen Läufer zu fianchettieren?
Ja, ja.
Also manchmal ist es doch quasi eigentlich auch der beste Zug. Und
nee, das kann ja nicht.
Ich glaube, du hast dich jahrelang, glaube ich, geweigert, sowas zu spielen.
Ja, aber der beste Zug heißt, dass ich da vorher G3 oder G6 gespielt haben muss. Und dazu muss ich mich ja überwinden. Und ich spiele halt den Läufer lieber nach C5 oder C4. Oder
ja, das ist einfach der klassische Ansatz. Ne? Also wenn man G4 Spieler ist, dann
genau.
Will man den eigenen C4 stellen. Ne?
Genau, da gehört der schwächste Punkt. Ist F7, da müssen wir rein und da kann man mit Fianchetto oder auch viel zu
machen. Also bitte nicht
alles. Hat dann andere Vorteile, ne?
Natürlich.
Wenn man den Fianchetto hat.
Und so ich habe auch Kontrolle zum Beispiel.
Genug Partien verloren gegen G3 und gegen E6.
Bist du denn ein ausschließlicher E4-Spieler als Weißer oder spielst du auch mal D4?
Nein, D4 und bin ich nicht.
Hast du auch nie gespielt?
Nee, nie. Ich habe noch nie D4 gespielt, noch nie C4. E4 habe ich gespielt und wie gesagt, jetzt auf höherem Niveau habe ich zwar immer B3 gespielt,
diese F4 und B3
gespielt. Genau. Aber ansonsten E4, da kannst du festkleben. Ja. Ganz ersten Zug mache ich. Kann sich jetzt jeder darauf vorbereiten, wer möchte, beim nächsten Blitzturnier schnell schauen.
Ja, war jetzt auch kein so super großes Geheimnis.
Nee, glaube ich auch nicht.
Aber du kennst dich ja super aus, das nutzt dem Gegner ja gar nichts
mehr. Ich hoffe es.
Okay, ja, also schwarz ist ja ganz sympathisch als Farbe. Hast du denn auch eine Lieblingsschachfigur?
Ja, ich bin den Springer ganz gerne.
Weil er so schön aussieht?
Nee, weil alle den immer doof finden. Und Springer kann man so ganz andere Motive und das ist nicht so einfach. Zu den Läufer weiß man genau, welche Felder der bestreicht. Das ist eindeutig, wenn ich den Läufer nach D3 stelle, dann guckt er nach A7 und da greife ich an. Aber mein Springer, den ich dann irgendwo über 12 Felder auf irgendein Feld stelle, der kann mir immer helfen, mein dritter Spieler. Also ich habe gerne auch Läufer und Springer als Angriffsspieler. Nicht zwei Läufer, dann ist der eine immer schlecht, der andere ist gut. Also diese Konstellation, dann brauche ich den Springer für den Angriff, Springer finde ich sehr interessant.
Und heißt Angriffsspieler für dich, dass du auch das Matt herbeiführen möchtest? Oder gehört zum Angriffsspieler auch, dass man halt irgendwie Druck ausübt und ein bisschen Material gewinnt und dann gewinnt man halt doch am Ende dieses Endspiel, wo du sagst, das kann ja dann jeder, das ist dann einfach.
Genau, also
das ist dir egal, ob du jetzt den schnellen Matt setzt oder ob du irgendwie anders gewinnst.
Also ich weiß nicht, wann du zum letzten Mal Matt gesetzt hast, also das kommt ja gar nicht mehr vor. Die Leute gehen ja vorher auf und bevor man...
Du hättest Matt setzen können.
Ja, aber selbst das passiert ja gar nicht mehr. Man hat ja durch den Druck und durch diese Mattdrohung gewinnt man vorher Material und dann wird es halt kein Matt mehr, sondern man hat das entschieden. Also ist ja ganz selten, dass der Gegner aufgibt, weil er jetzt in 2-3-5 Matt gesetzt wird. Man hat halt so einen Angriff entfacht, dass er Material verliert.
Dann frage ich ein bisschen anders. Ist dein Ziel bei einem Angriff denn prinzipiell der König? Also, oder greifst du auch am Damenflügel an, wenn da gar kein gegnerischer König steht?
Nee, macht für mich erstmal auf den ersten Blick keinen Sinn. Am Damenflügel
sinnlos.
Also ich greife schon gerne den König an, das stimmt. Was natürlich je nach Stellung gar keinen Sinn macht. Also ich mache den auch schon mal am Damenflügel was, aber eher aus der Not geboren. Also ich versuche tatsächlich wirklich mein Spiel auf den gegnerischen König zu verlagern.
Ja,
bislang,
das ist ein klares Ziel.
Bislang klappt das ganz gut, aber höchstwahrscheinlich ist deswegen auch irgendwo eine Spielstärke erreicht, die man nicht weiter toppen kann, weil Man muss halt auch an Darmflügel machen, weil nichts zu machen ist.
Ja, interessant ist auch, dass ich das persönlich, wenn ich das gegen dich gespielt habe, gar nicht verstehe. Also ich hatte oft das Gefühl, dass du auch so ganz gut Druck ausüben kannst, also ohne dass es jetzt, also in dem Fall, wenn ich gegen die Spiele um meinen König geht, sondern dass ich auch vielleicht dann in manchen Partien einfach so schlecht gestanden habe gegen dich und du auch eigentlich in der Lage bist, ganz anders zu spielen. Also halt dann doch
so
positionell einfach gut zu stehen, da Druck auszuüben und dann die Partie irgendwie auch zu gewinnen, also zum Beispiel nicht Material.
Aber eher aus der Not, sag ich mal. Ich versuche immer erstmal zu gucken, ob was am König los ist. Wenn natürlich eine geschlossene Stellung ist, dann gucke ich halt, wo der Ansatzpunkt ist. Dann greife ich auch am Darmflügel an oder spiele in die Mitte drumherum. Aber so, meine Lieblingszüge sind halt F4 oder F5. Der soll dann noch einen weiter vor. Und F-Linie, wenn die F-Linie offen ist, finde ich immer toll. Mhm. Ne, dann ist ja F2 und F7-Linie halt offen. Du bist halt natürlich ein Spieler, da muss ich dann halt anders spielen. Du spielst halt auch schon anders. Dann spielst
ich will nicht, dass du F2 oder F4 spielst.
Ja.
Versuche ich dann zu spielen.
Genau, und dann muss ich halt anders spielen. Aber sind ja auch immer sehr spannend, unsere Duelle. Und ich muss halt sagen.
Ja, unsere Duelle sind meistens spannend,
das stimmt. Ja. Und am Anfang, du bist ein paar Jahre jünger als ich, glaube ich.
So viel auch nicht.
Naja, ich weiß aber noch, du warst halt fast, ja, noch so ein Aufsteigen und dann hast du mich ja dann irgendwann überholt. Und, aber das sind immer, wir waren immer Rivalen auf dem Schachbrett. Also ich fand dich auch immer, war immer sehr sportlich. Und Spaß hatte ich mit dir nicht am Brett. Also da waren keine Sprüche oder so, so wie mit Stefan Hütte. Sondern bei dir war es immer sehr, auch bei mir vom Ehrgeiz
geprägt.
Ja, ja, weil ich ja weiß, dass du ein guter Spieler bist und dich dann so bewegen von mir so eine Genugtuung und ist wahrscheinlich was für dich genau umgekehrt.
Ja, also jetzt gerade aktuell hast du mich wieder überholt, also so ist es halt. Also DWZ-technisch und ja, stimmt, kann ich bestätigen. Also das waren immer spannende, interessante Partien. Ja, aber auch mit Ernsthaftigkeit verbunden. Das war auch gut, ne? Also, deswegen macht man den Sport ja auch.
Ich glaube, das zieht einen auch so gegenseitig hoch. Besser sein als der oder wie auch immer.
Ja, und dann haben wir auch noch eine schöne Dauerdiskussion, würde ich sagen. Ne? Da geht es um die Chigorin-Verteidigung, die du als Schwarzer spielst. Da haben wir, glaube ich, eine, ich würde fast sagen, jahrzehntelange Diskussion dieser Eröffnung.
Ja.
In Blitzpartien eigentlich immer.
Ja.
Also das geht D2, D4, D7, D5, C2, C4 und Springer B8, C6. Und der Schwarze ist natürlich der Jens Rehfeld, der spielt also Chigorin. Und in dem Fall wäre ich der Weiße. So, und dann die Variante, die wir da diskutieren, die geht dann weiter mit C4. Ach,
da bist du jetzt also zu sehr im Detail.
So, doch, den müssen wir jetzt kurz erzählen. C4, oh. C4 schlägt D5, dann schlägt die Dame auf D5, dann kommt E2, E3, weil der Bauer D4 gedeckt werden muss.
Mhm.
Dann kommst du mit E7, E5. Ich spiele Springer B1, C3, greife deine Dame auf D5 an. Du spielst Läufer F8, B4, fesselst meinen Springer, der dann die Dame auf D5 nicht schlagen kann.
Ja.
So, und dann muss ich selbst kurz überlegen, wie die Variante weitergeht. Dann kommt nämlich die Fesselung wird aufgehoben durch Läufer C1, D2. Das heißt, die Dame D5 hängt wieder. Läufer B4 schlägt C3. Und dann schlage ich mit dem Läufer auf C3 zurück und nicht mit dem Bauern, was glaube ich die Hauptvariante wäre. Aber ich schlage mit dem Läufer auf C3. Und dann schlägst du E mal D4. Und ich schlage jetzt nicht sofort auf D4 zurück, sondern spiele Springer E1, E2. Und der Bauer auf D4 kann den Läufer auf C3 nicht schlagen, weil die Dame auf D5 hängt.
Ja.
So, und die Variante, die haben wir schon gefühlte 100-mal gegeneinander gespielt im Blitzen.
Ja.
Mit wechselndem Ausgang, also mal gewinne ich, mal gewinnst du. Und es ist fast schon so ein dogmatischer Kampf irgendwie, also kein Thema-Turnier, könnte man vielleicht auch sagen. Und wir haben es jetzt schon lange nicht mehr gespielt, aber es ist immer spannend, ne? Und du lässt es auch nicht sein, ne? Also du spielst die Variante immer wieder und ich würde sie heute wahrscheinlich eigentlich gar nicht mehr spielen, weil ich jetzt gegen Chiron das andere spiele.
Oh,
das
finde
ich ja. Aber wenn wir das nächste Mal blitzen, ich glaube, dann spiele ich sie wieder.
Ja.
Weil die Diskussion muss natürlich fortgesetzt werden und also es ist eigentlich deswegen interessant, weil es sein könnte, dass das Ganze, also diese Variante, vielleicht sogar die Widerlegung der Chiron-Verteidigung ist. Weil das eine ziemlich forcierte Variante ist. Und Schwarz muss halt gucken, ne, dass er irgendwie taktisch was macht. Ja, und wenn er es nicht hinkriegt, dann steht er halt nicht gut, weil er weiß auch, dass Läufer packt. So, und da gibt es aber ganz wilde Varianten, also sehr taktisch, deswegen spielt man Chicorin ja auch. Also deine Dame geht dann vielleicht später nach G5 oder sowas und guckt sich den Bauern auf G2 an. Und wie gesagt, das haben wir schon sehr oft diskutiert. Und ich würde es mir jetzt eigentlich auch gerne nochmal angucken mit den ganz modernen Engines, ne, mit Stockfish oder so, was die dazu sagen. Also ich habe den Verdacht, dass das die Widerlegung der Verteidigung sein könnte, aber du als Chicorin-Spieler siehst das natürlich überhaupt nicht so und bist optimistisch, ne, dass es alles gut ist für Schloss.
Nein, das ist nicht alles. Selbst in den Büchern steht schon die Variante und so was drin, so wie ich das spiele, das ja total schlecht ist. Aber wer findet die denn?
Also total schlecht,
total
schlecht. Würd ich jetzt sogar für übertrieben halten. Also das ist nicht so klar.
Doch, das ist schon.
Also in der Schwarz hat viele taktische Möglichkeiten.
Ja, aber wenn du es kennst und wenn du dich darauf vorbereiten würdest und ich genau die Variante spielen würde, stehe ich einfach sehr schlecht. Das ist so. Aber wer kommt schon? Das, ich glaube, wir reden jetzt glaube ich schon von 15 zu oder so. Das ist ja schon mal ganz weit weg. Aber ich muss zu meiner Schande sagen. Tatsächlich, ich wusste, dass wir ein Blitzturnier haben oder sonstiges, dass ich genau die Variante mir nochmal angeguckt habe vorher, so falls ich gegen Markus Schwarz habe und mich dann gefreut habe, aber deswegen mich dann gewonnen habe, dann aber zumindest war ich dann vorbereitet. Und irgendwann muss man immer selber schaffen, selbst wenn man eine schlechte Stellung oder eine bessere Stellung hat, da ist ja die Partie nicht vorbei, da schätzt da keiner ab und sagt, wir gehen nach Hause, sondern dann muss ja noch gespielt werden und dann können ja auch wieder Fehler passieren. Das ist ja das Schöne beim Schach. Aber grundsätzlich kam ich da fast immer schlechter raus. Manchmal bin ich ein bisschen gewichen.
Ja, ich weiß nicht, wie die Bilanz jetzt wäre. Da hat natürlich keiner gezählt, die ganzen Partien. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich da weit vorne liege. Also
aber ich habe immer schon...
Wird schon recht ausgeglichen gewesen. Deswegen ist die Diskussion ja auch nie abgeschlossen. Ne?
Nee. Ja, würde mich freuen, wenn du das Spiel. Ich gucke mir die jetzt auch tatsächlich nochmal an. Auch mit den modernen Medien. Das ist schon sehr spannend.
Gut, mache ich auch und dann
geht
die Diskussion demnächst mal weiter. Okay. So, weiß oder schwarz hatten wir schon die Frage. Messi oder Ronaldo?
Messi.
Das sehe ich auch so. Aber es ist sehr Geschmackssache, oder?
Ja.
Warum Messi?
Ja, es ist Weltmeister geworden. Das ist wohl das letzte Pünktchen, was ihm gefehlt hat.
Und was hättest du vorher gesagt? Das ist ja noch nicht lange
her. Nein, die wäre der Unvollendete gewesen. Auch besser als Ronaldo.
Besser als Ronaldo? Ja. Aber Ronaldo ist auch nicht
so ganz schlecht. Ja, natürlich auch super. Die haben halt Pech, dass sie beide zur gleichen Zeit waren. Aber Ronaldo halt gefällt mir nicht so von seinem Namen auf dem Spielfeld. Das ist halt das.
Ja, geht mir auch so. Wobei ich Messi jetzt auch nicht uneingeschränkt
sympathisch finde. Also, Messi, wenn er dann am Ball ist, ist natürlich... Ja. Wahnsinn. Aber vorher macht er halt nichts, ne? Hat mir mal Spaß gemacht, nur auf den Messi zu gucken, weil wenn der spielt, der dann steht nur da rum, der beteiligt sich gar nicht am Spiel. Im Mittelkreis geht ein paar Schritte links und rechts. Selbst wenn Balleroberung ist, explodiert er. Und wenn er einen Ball hat, dann wird er einfach anders. Ronaldo macht ja viel mehr auf wie Spieler.
Hast du die beiden mal live gesehen?
Nee, leider nicht. Ich war beim Spiel Barcelona gegen Bayern München Champions League und habe erst nach 20 Minuten mitgekriegt, dass Messi gar nicht auf dem Spielfeld ist, weil ich war so weit weg vom Spielfeld dran und ein bisschen später ins Stadion gekommen und hatte die Hoffnung, dass ich Messi sehe, aber der war verletzt wohl.
Also in der Allianz Arena?
Nein, in Barcelona.
Ach, in Barcelona.
In Barcelona.
Ach, sehr gut.
Da haben wir, glaube ich, 4-1 gewonnen.
Ja, das Stadion Nou Camp ist schon groß, ne? Gehen 90.000 rein.
Ja, Wahnsinn.
Und da kann man ganz weit oben sitzen und dann ist das Spielfeld schon relativ weit weg.
Aber,
ja,
also,
eigentlich sieht man doch alles.
Ja, natürlich siehst du alles, aber die Nummern kannst du nicht erkennen. Also, die hatten dann noch so komische Trikots an und das hat erstmal ein bisschen gedauert, bis ich das verstanden habe.
Da scheint auch immer die Sonne, ne? Im Stadion. Das ist eigentlich auch sehr schön.
Ja, das habe ich jetzt nicht mehr so. War ein Spielspiel, weil hast du noch was auf dem Stadion?
Ich habe eine Stadionführung gemacht. Das war sehr schön, weil da tatsächlich die Sonne geschieden hat. Nebendran an dem Gelände ist dann noch das Trainingsgelände vom FC Barcelona, ja. Wo man dann auch die künftigen Messis oder so da vielleicht trainieren sehen kann. Das war schon super interessant. Und auch die Stadionführung da an sich mit den ganzen Trophäen und Vereinsgeschichte, dass man sich da alles angucken kann im Vereinsmuseum. Und das
schon beeindruckend,
war echt gut.
Aber abends ist ja immer schenklich, sich das zu wollen.
Sowas machst du häufiger, ne? Fußball. Fahrten auch Auswärtsspiele des FC Bayern, ne? Immer
Champions League. Aber ja, nur Champions League, genau. Viele sagen, du bist ja gar kein echter Fan, gehst ja nicht ins Stadion. Naja, passt ja jetzt auch nicht nach München immer fahren.
Aber ich bin auch eigentlich kein Freund von Stadionbesuchen. Das ist nicht so. Champions League ist ein bisschen was anderes, sondern ein bisschen Flair. Zu viele Menschen auf engem Raum bin ich nicht so ein Freund von. Obwohl ich solche Sachen dann mache, solche Highlights.
Stimmt, dann schöne Reisen dabei, nehme ich mal an.
Ja.
Fan des FC Bayern zu sein, da muss man auch erstmal drauf kommen, ne? Wenn man aus Hannover kommt und im Ruhrgebiet wohnt, das ist durch Franz Beckenbauer und Gerd Müller, oder kommt man? Also bei mir war es so, ich war als Jugendlicher tatsächlich auch mal eine Zeit lang, fand ich die Bayern gut, und das lag genau an dieser Vereinsgeschichte, auch der 70er Jahre und die Erfolge, die die da hatten. War es bei dir so ähnlich, oder gibt es da?
Wärst du mal dabei?
Also ich habe mich später davon distanziert, ne? Also
nein.
Heute wäre ich mit Sicherheit kein Bayern-Fan mehr.
Ach, das ist
aber bei dir hat es gehalten.
Natürlich. Ich bin Bayern-Fan geworden, wo die Bayern gar nicht so erfolgreich waren. Siebter oder Achter, das war nach der Ära von Beckenbauer. Also ja, die haben noch gespielt, aber die waren nicht mehr so doll. Ich bin Bayern-Fan geworden, weil Hannover 96 war nicht so spannend. Die haben damals zweite Liga gespielt, wie jetzt auch. Und das war wirklich schlecht. Und dann gab es nur die Wahl zwischen Borussia München-Gladbach oder Bayern München als junger Mensch. Und da alle Gladbach-Fans dann waren bei uns in der Schule, habe ich gesagt, dann werde ich Bayern-Fan.
Das waren aber schon die 80er und nicht mehr die
70er. Das waren die 80er, genau.
Okay, da war Gladbach.
Ende der 70er. In den 70er war Gladbach und Bayern waren beide
ganz gut. In den 70ern schon, aber in den 80ern
war ich
gab es noch bei.
Da muss ich in den 70ern schon Bayern.
Nicht mehr ganz so viel.
Ende der 70er schon. Ja, wenn ich Baujahr 66 bin, 10 Jahre, 76, ja gut. Dann entscheidet man sich dann.
Ja, die Bayern sind in den 80ern ja auch ein paar Mal Meister geworden. Ne? Auch dann die Duelle mit Werder Bremen und am Anfang der 80er mit dem HSV. Und dann gab es auch mal dieses legendäre 6:6 gegen FC Schalke. Das war mal der DFB-Pokal.
Ja, genau.
Olaf Thun 3 Tore geschossen.
Mhm,
als 18-Jähriger.
Mhm.
Aber das war die Zeit, wo du dann.
Nee, eigentlich dann ja schon vorher. Also wenn ich 10 Jahre alt war, dann war es in den 70ern, 76.
Ja, okay.
So, dann war es schon früher. Also da war Gladbach noch richtig gut am Start.
Karl-Heinz Rummenigge und so.
Ja, aber wie gesagt, ich habe es halt hauptsächlich deshalb gemacht, weil ich gegen die anderen sagen wollte. Also ich habe immer gerne provoziert und war ja beim Schaffen. Ich habe gerne eine andere Meinung. Und das macht mir immer unheimlich viel Spaß. Und heute hier im Ruhrgebiet zu sein, das Bayern finden. Dann kriege ich ein Grinsen, weil ich sofort von den Schalkern einen draufkriege, von den Dortmundern, und ich wette mit denen.
Das ist aber so ein bisschen auch die Oliver Kahn-Mentalität, oder? Also der hat, glaube ich, mal gesagt, wenn er ins Stadion geht, mit dem FC Bayern Auswärtsspiel, und dann kriegt er die Bananen geworfen, was natürlich überhaupt nicht schön ist, und wird er irgendwie verhöhnt von den gegnerischen Fans, das hätte ihn immer sehr motiviert.
Ja.
Und also so ähnlich ist es bei dir auch.
Ja, nicht motiviert, mir macht das Spaß. Also eine andere Meinung zu haben. Meinetwegen, ich kann ein anderes Beispiel sagen, alle sind für gegen Tempo, alle sind für Tempolimit, weil es da totalen Sinn macht. Dann gehe ich auch gerne mal in eine Position und sage, Mensch, wofür haben wir die Autos, die müssen aber schneller fahren. Also ich bin gerne auf der anderen Seite. Das war so der Auslöser. Und ich wollte mit den Gladbach-Fans, das ging gar nicht ums Sportliche, habe ich natürlich Glück gehabt, dass ich einen Verein ausgesucht habe, die dann auch sehr erfolgreich sind, dass ich halt viel zu feiern habe, ich habe dann einen Spaß dran, anderer Meinung zu sein. Und wenn ich das so ein bisschen dann auch argumentativ unterstreichen kann.
Also so Mainstream ist ja echt zu lang.
Ja, genau. Also das, was alle sagen, also ist immer ein bisschen überspitzt, was ich jetzt erzähle. In Wirklichkeit bin ich auch Mainstream.
Ist das dann so, dass dann so manche Positionen oder Meinungen dann auch letztendlich gar nicht ernst gemeint sind? Sondern
ja, manchmal ziehe ich auch Stellung für Sachen, die ich nicht vertrete. Einfach nur, um eine Diskussion anzugeleiern. Ist halt, ich diskutiere gern. Mhm. Und da muss man ja mal Gegenpart haben, wenn alle einer Meinung sind, dann wird da auch bleiben.
Und deine Frau weiß das auch.
Die macht das auch nicht so besonders.
Die kennt auch deine wahre Meinung.
Die hofft immer
dahinter steht.
Die hofft immer, dass sie mich kennt. Sie kennt sie auch. Und manchmal übertrage ich dann.
Ja, ich bin halt so ein Schelm, glaube ich. Aber mit den Bayern ist gar nicht der einzige Grund bis heute.
Also nein, nein,
du findest den Verein auch wirklich gut.
Ja, im Moment nicht so toll, muss ich sagen.
Harry Kane war schon ein guter Schachzug, ne?
Ja, perfekt. Aber die Führung ist natürlich in den letzten Jahren ein bisschen schwierig.
Also es ist auch so, also wir haben auch schon häufiger halt über Fußball gesprochen, ne? Und auch über den FC Bayern. Und du bist ja eigentlich auch relativ tief drin. Ne? Also beschäftigst dich ja eigentlich richtig mit dem Verein und mit der Materie und auch Qatar Airways und weiß ich nicht, um das ganze Management und die Vereinsführung und die Vereinspolitik. Ja, da kann man mit dir sehr gut drüber diskutieren. Also das ist schon dein Ding, ne, der FC Bayern. Und bist du da auch irgendwie, bist du im Verein, bist du im Fanclub, guckst du dir regelmäßig die Webseite an, Bayern TV oder was?
Ich weiß nicht. Ich lese natürlich die Zeitungsartikel, alles, was mit Bayern zu tun hat. Aber was ich sagen wollte, ist, für mich war das früher auch immer ein Grund, Bayern-Fan zu sein. Neben dem Sportlichen, dass die halt wirklich so eine, obwohl es ein großer Verein ist, so ein bisschen Familienpolitik gemacht haben. Wenn da, also man hörte nie einen Spieler, der schlecht über Bayern München geredet hat, im Nachhinein. Da wurden Spieler aufgefangen, die haben dann irgendwelche Jobs noch gekriegt, dann irgendwelche Jobs, ob das hier Wegmann war, hier gewohnt war.
Ja, der hat auch hier in der Nähe gewohnt.
Genau.
In Fischlaken hat er gewohnt, ja? Der war fast mein Nachbar.
Oh,
da hat Cobra Wegmann
gewohnt. Genau.
Der mal das Tor des Jahrzehnts, glaube ich, geschossen.
Also allen, die dann irgendwie hinterher dann auch nicht so richtig auf die Beine kamen. Und also das Bayern hat keinen vergessen, aber dass er den Gerd Müller dann nochmal wieder geholt haben als Trainer, der ja massive Probleme hatte.
Das war nicht also so dieses soziale Engagement des FC Bayern, findest du gut, dass also diese
das fand ich sehr gut.
Gerd Müller hatte ja, glaube ich, ein Alkoholproblem, also hatte wahrscheinlich Schwierigkeiten überhaupt irgendwie sich noch zu integrieren in der Gesellschaft.
Ja, genau.
Hat dann eben einen Job bekommen beim FC Bayern und das ist dann, glaube ich, auch so Politik von Uli Hoeneß gewesen, ne? Dass er so den alt-internationalen und den alten FC Bayern-Spielern, die dann auch irgendwie soziale Probleme hatten, dass er denen schon geholfen hat.
Genau. Also, dass da keiner vergessen wird und ich glaube, bis heute gibt es kaum einen Spieler, der bei Bayern war, der irgendwo anders hingegangen ist, der schlecht geredet hat. Über den Vorstand, über den Trainer oder sonstiges. Und jetzt läuft das halt so ein bisschen anders. Aber jetzt werden die Fans irgendwie auch nicht ganz richtig mitgenommen, dass denen erklärt wird, warum der Trainer entlassen wird, wo gesagt ist von guter Arbeitsmann als Beispiel oder der Vorstand wird dann entlassen am letzten Spieltag, wo er dann die Meisterschale in der Hand hat. Ja, aber das ist so eine Philosophie, die ich nicht gut finde. Weil das wäre ein Grund für mich, wenn die jetzt so nur so kalt werden und rational, dass man dann sagt, ich habe damit zu tun haben. Das gehört dazu für mich.
Ja, jetzt haben wir schon sehr viele Dinge besprochen. Wir nähern uns dann jetzt auch so langsam dem Ende. Jetzt haben wir über unsere persönlichen Begebenheiten auch schon ein bisschen gesprochen, also auch die Shigoren-Diskussion, die wir da haben.
Ja.
Und eine Geschichte, da haben wir, glaube ich, auch schon häufiger drüber gesprochen. Und immer wenn das zur Sprache kommt, gucken wir uns, glaube ich, beide immer so ein bisschen ungläubig an, ob das damals wirklich passiert ist, aber es ist wirklich passiert. Das war nämlich 2002 bei der Fußball-WM in Südkorea. So, und da begab es sich, dass wir beide was gemacht haben an dem Tag des Endspiels, ne, als die Deutschen im Finale standen.
Und so schnell, weil ich kriege Gänsehaut jetzt hier. Wie bescheuert. Wir mussten spielen ein Schachspiel um die Uhr, also um 14 Uhr, also um 11, keine Ahnung. Also wir zum Zeitpunkt des WM-Finals, wo Deutschland im WM-Finale war, haben wir Schach gespielt. Unglaublich. Weil der blöde Schadrausch, sag ich jetzt mal, das Spiel nicht verlegen wollte.
Also der Spielleiter.
Der Spielleiter vom Bezirkverband oder sonst was. Und wir sind ja auch noch hingefahren. Und da ging darum, ob wir aufsteigen oder nicht, oder ob wir absteigen. Was war's?
Ich glaube, es war der Klassenerhalt, aber ich weiß es jetzt auch nicht mehr genau.
Oder Klassenerhalt, ja. Also kann irgendwie aufsteigen, absteigen.
Ja, auf Klassenerhalt ist es dann, ja. Auf jeden Fall waren wir Schachspielen, als Deutschland im Fußball-WM-Finale 2002 stand.
Ja.
Und es war dann so, dass wir irgendwann dann fertig waren und uns auf ein 4-4 mit dem Gegner geeinigt haben.
Ja.
Und dann, glaube ich, über die Autobahn nach Hause gebrettert sind. Ne? Ich weiß nicht, wo das Spiel war, in Bochum oder sowas.
Bochum,
genau. Und dann in Blitzgeschwindigkeit, ne, weil ja kein anderes Auto auf der Autobahn war, weil alle gucken ja WM-Finale, sind wir dann zurückgebrettert. Also ich habe es, glaube ich, aber nur zur zweiten Halbzeit
noch gesehen. Ich auch. Zweite Halbzeit habe ich noch gesehen, aber im Nachhinein ärgere ich mich
maßlos. Ja, und heute, wenn man sich vorstellt, wann Deutschland jemals wieder ein WM-Finale im Fußball erreichen wird, ist ja gerade ein bisschen ungewiss.
Ja,
es ist eigentlich unfassbar, ne, dass wir damals 2002 im WM-Finale Schachspielen waren. Und wenn es dumm gelaufen wäre, wären wir gar nicht zurückgekommen.
Ja.
Also rechtzeitig, um noch irgendwie Fußball zu gucken.
Hey.
wir hätten dann die Möglichkeit gehabt, tatsächlich da unten lief ja ein Fernseher, wo du dich erinnern kannst, man konnte noch eine Etage tiefer gehen, weil das so ein Jugendzentrum war, wie bei uns, und da lief ein Fernseher und immer, wenn man nicht am Zug war, ist man da schon mal hingelaufen, hat man so ein paar Minuten erhascht. Ja, aber die Situation war eine Katastrophe. Da waren wir aber noch so ehrgeizig.
Spricht also, eigentlich für uns, ne?
Ja, das, natürlich.
Dass wir dann
würde uns
trotzdem Schachspiel werden.
Ja.
Würden wir nie, würden wir das heute auch noch so machen?
Ja, ich glaube auch. Also, die Prioritäten haben sich schon verschoben. Also, früher war mir Schach auch sehr wichtig, also jeder Freitagabend die Vereinsmeisterschaft. Also, bei mir im Bekanntenkreis war es immer so, dass ich in Partys war, also mein Steinerspruch, Freitag kann ich nicht, da ist Schach. Und das werde ich heute noch mit aufgezogen, und Freitags kann er jetzt nicht, weil Schach ist. Aber mittlerweile ist das nicht mehr so ganz wichtig. Ja, aber damals waren wir noch ehrgeizig. Vor 20 Jahren, ja, 22 Jahren, Wahnsinn, ne?
Okay. Gut, dann haben wir es fast geschafft. Ich gucke jetzt nochmal, was ich mir bei meiner überschaubaren Vorbereitung heute noch aufgeschrieben habe. Und da sehe ich eigentlich, dass wir, glaube ich, alles besprochen haben, was ich mir aufgeschrieben hatte. Und dann gibt es eigentlich nur noch zwei Punkte. Also einmal so ein bisschen Blick in die Zukunft. Also wir haben ja eine sehr erfolgreiche Vereinsgeschichte. Ne? Wir haben das Jubiläum. Schachbräune werden 100 Jahre alt. Und die Jugendentwicklung, insbesondere hast du ja angesprochen, dass wir da die Zeichen der Zeit erkannt haben, was vielleicht der Schachtiger Langenhagen auch nicht so gut gemacht hat.
Ja.
Ja, alles sehr gute Entwicklungen. Du bist schon ganz lange dabei. Und dann ist ja irgendwie auch die Frage, wie geht's denn wohl weiter? Und die Frage würde ich mal ein bisschen zweiteilen. Also einmal, wie geht's denn mit Schach vielleicht im Allgemeinen weiter? Also das Schachspielen an sich. Natürlich gibt's total viele Jugendliche, die das machen. Aber, weiß ich nicht, sind Holzbretter und Schachfiguren noch so up-to-date? Ist nicht alles digital irgendwie inzwischen? Es gibt Cheating mittlerweile. Ne? Also man kann sich eigentlich, wenn man digital spielt, nie sicher sein, ob man nicht betrogen wird, weil einer Schachcomputer laufen hat im Hintergrund. Ja, es gibt auch wahrscheinlich ein bisschen Vereinssterben. Wir sind in Werden im Moment davon nicht betroffen. Hoffentlich bleibt das auch so. Ja, wie siehst du das? Also hat Schach als Spiel eine Zukunft? Und ja, wie ist das dann auch? Also zweiter Teil der Frage mit den Schachfreunden Werden.
Ja, ich sehe das auf jeden Fall positiv, die Entwicklung des Schachsports. Gerade durch die Pandemie sind ja ganz viele Menschen, Kids zum Schachspiel gekommen über das Internet. Und wenn wir die rüberziehen, dass sie auch den Konsumort spielen, wie man so schön sagt, ne, dann kommt mit dem Weg. Die Pandemie auch mit den Filmen, die mit der Frau.
Damen damit,
genau. Ja, sein hat sie mehr gemacht.
Netflix sehen.
Ja, und danach waren Zuläufe im Internet, dass sie die Stream angeguckt haben.
Hast du es gesehen?
Das
Damen damit?
Ja.
Ich habe es noch nicht geschafft. Also,
nein!
Man sollte es gucken,
weißt du? Ja, auf jeden Fall. Also unglaublich, Markus. Also, dass du als Schachspieler nicht gesehen hast, das geht ja gar nicht. Also, das musst du direkt auf deiner To-Do-Liste machen. Also, ich denke.
Steht jetzt auf der
To-Do-Liste. Ja, sehr gut. Ich denke, dass es eher eine Chance ist, dass man viel mehr Leute erreichen kann online, und dann muss man auch gucken, dass man nette Gegebenheiten hat hier am Schachabend, wo wir jetzt ja gar keine Probleme haben durch diese tolle Jugendarbeit, die dort ist. Aber wenn die Vereine das nicht diese Zeit investieren mit Jugendarbeit, dann wird es zum Aussterben kommen. Ich sehe den Schachsport eigentlich, der wird nicht aussterben.
Und jetzt so diese Betrugsanfälligkeit, siehst du nicht als Problem?
Nee, natürlich nicht. Also wer das macht, das merkt man ja selber, nämlich wenn die Leute das nötig haben. Also ich könnte mich nicht daran erfreuen, an irgendwelchen Spielstärkezuwachs zu haben, weil ich heimlich noch einen anderen Computer auf. Das ist dann natürlich eine Charakterschwäche auch, dass das viele machen. Aber ich spiele im Internet, um stärker zu werden. Dann spiele ich halt den Computer von gegen den. Okay, also das tut keinen Abbruch, der Spaßfaktor.
Also das, und dass die Schachprogramme mittlerweile so stark sind, dass ein Mensch sie nicht mehr schlagen kann, ist jetzt aus deiner Sicht auch kein
Problem. Überhaupt nicht. Und ja, auch kein Mensch auf die Idee, also mit der Maschine ein Wettrennen zu machen. Also der Mensch kann halt nur gewisse Fähigkeiten. Da ist die Maschine halt besser. Das ist immer fast eine andere Sportart, sag ich mal, wenn die Computer gegen einen spielen.
Und was jetzt unseren Verein angeht, bist du auch optimistisch, dass es gut
weitergeht?
Also wir sind im Jugendzentrum Werden, located, ne, ist eigentlich eine gute gutes Spiellokal ist vielleicht manchmal ein bisschen räumlich begrenzt, aber eigentlich sind wir da gut aufgestellt, auch mit den Jugendlichen. Ja, Vorstandsarbeit muss weiterhin gut sein. Ne? Jugendarbeit muss man sich auch bemühen.
Ja.
Und du siehst das so, dass wir das hinkriegen?
Ja, auf jeden Fall, weil wir noch engagierte Leute haben, die sich kümmern, also Vorstand und halt Jugendarbeit, Räumlichkeiten. Natürlich sind die beengt, aber ich finde das total wichtig, so einen öffentlichen Raum zu haben. Das heißt natürlich Witz, ne? Das ist ja so für Erwachsene, da laufen auch Geschichten mit Erwachsenen, ist ein Jugendzentrum, ein Bildungszentrum. Diese Räumlichkeiten sind eigentlich ideal, da kann jeder kommen, ob er möchte oder nicht, und vielleicht entwickelt sich das auch noch weiter. Aber dieser Standort ist einmal besser als irgendwo in irgendeinem
hier. Also es ist ein sehr gutes Lokal, das wir da haben. Also das ist jetzt größer sein könnte. Naja, aber es ist ja groß genug, wir auch zeitgleich mehrere.
Ja,
das kriegen wir da immer gut unter.
Also wir können selber beeinflussen, ob der Verein weiter so toll dasteht.
Ach so, NRW-Liga und erste Mannschaft müssen wir noch drüber sprechen. Oh. Also wir sind ja seit vielen Jahren eben Mannschaftskollegen.
Ja.
Jetzt fängt bald unsere dritte Saison in der NRW-Liga an. Bisher haben wir, also es ist eigentlich schon sensationell, dass wir überhaupt da spielen, ne? In der NRW-Liga, finde ich.
Ja, stimmt. Ja.
Sind auch zweimal irgendwie relativ unvermittelt aufgestiegen. So. Und unverhofft ist, glaube ich, das richtige Wort. Unverhofft aufgestiegen. Und jetzt in der letzten Saison, wenn es am Ende ganz komisch gelaufen wäre, wäre er fast sogar noch aufgestiegen. Ne? Also wir waren Vierter, glaube ich, und es war nicht weit bis zum Aufstiegsplatz. Mhm. Ne? Noch ein Aufstieg würde bedeuten, wir wären in der dritten Liga, und das ist für unseren Verein dann echt schon sensationell, wenn man sich überlegt, wo wir herkommen. Ne? So in den 90ern, da war es nämlich meistens Kreisliga und sowas. Ja, wie siehst du das denn jetzt? Also ich jetzt für die neue Saison, ich bin ganz so optimistisch, muss ich sagen. Wie siehst du
das? Ja, mit dem Spieler von Stefan Hütte, dass wir da einfach von Hütte kriegen. Natürlich sieht das von den Zahlen her jetzt nicht mehr so toll aus. Wir sind alle super stark, aber wir mit unserer Mannschaftsleistung werden wir immer über ein gutes Spiel, sag ich mal. Da hätten wir schon die Jahre vorher absteigen müssen. Und wir wollen erstmal gegen uns gewinnen. Das Problem wird sein, dass wir unsere Leute halt auch alle ans Brett bringen müssen. Und da sind ja schon ein paar Spieler, die gesagt haben, dass sie nicht mehr so oft spielen können, berufliche Gründe. Oder vielleicht auch gesundheitliche, und dann wird es natürlich
bitter. Ja, das ist der Grund, warum ich skeptisch bin.
Ah ja, okay. Ja, und dann befürchte ich auch, dass das dann halt vielleicht einige...
Das ist jetzt ganz, ganz spannend, weil wir nehmen den Podcast hier auf vor der Saison, ne? Und wenn er dann eigentlich rauskommt, also veröffentlicht wird, dann wissen wir wahrscheinlich schon mehr, wie die Saison dann
gemacht ist.
Ich sage sehr ungerne, aber realistisch ist meine Einschätzung, dass wir die Saison absteigen werden. Du hältst dagegen, ne?
Ich halte erstmal dagegen, sollen die erstmal zeigen, was sie können. Und aber rein jetzt, und ehrlich ist, denke ich das auch. Und das würde uns ja vielleicht auch ganz gut tun. Wenn wir jetzt eine Saison richtig anders vermittelt kriegen, ist die Motivation, oder die Nachkommen und ehrgeizig sind und dann auch hoch wollen. Wenn das jetzt zwei, drei junge Leute noch dabei wären.
Also wir müssen jetzt Reisen machen nach Bonn, ne? Das ist der erste Spieltag auf Bad Godesberg. Und dann weiß ich nicht, so weit wir, glaube ich, auch nach Köln und sowas. Ja. Und es ist schon ganz cool, die Vereine, gegen die wir spielen. Also zweimal, zwei Saisons hat es jetzt geklappt. Wir versuchen es natürlich auch, dass es ein drittes Mal noch klappt. Ja gut, werden wir mal sehen, wie das läuft. Also wir werden alles dafür tun, ne? dass wir da drin bleiben. Wenn wir absteigen würden, wäre es auch nicht so dramatisch, dann wäre es immer noch die NRW-Klasse. Ist auch immer noch ganz gut, ne? Aber
ich denke, ja.
Gut, vielleicht läuft es ja doch gut.
Ja, würde mich freuen.
Okay, so, dann haben wir jetzt wirklich ganz viel geschafft. Was du noch nicht wusstest, es gibt ein Quiz am Ende des Podcasts.
Oh, kann man sich blamieren jetzt.
Und das kommt jetzt.
Nein.
Also, jetzt kommt das Quiz. Und, du kannst nichts gewinnen.
Blamieren kann
ich nicht. Es gibt 5 Fragen. Der Highscore bisher wurde aufgestellt von Anne und Till Engel und liegt aber bei 3. Bei 3 Punkten, also es ist durchaus möglich, dass du jetzt FC Bayern-mäßig hier dich an die Tabelle
spielst. Also 3 richtig.
An die Tabellenspitze
fragen, ja.
Genau.
Oh, okay.
Also wenn du 4 hast, liegst du vorne.
Super.
Stefan Eggebrecht und Stefan Hütte waren auch dabei, ne? Muss man an dieser Stelle sagen. So. Erste Frage. Über das Buch Schach für Tiger hatten wir gesprochen, von Simon Webb. Wann ist denn dieses Buch erschienen? Ist das erschienen 1966? Das wäre zufällig dein Geburtsdatum.
Ja.
Ja, dein Geburtsjahr. Mhm. Oder B, 1972. Oder C, 1978.
Das ist
Schach für Tiger.
Ja, 72.
1972, sagst du, ist das erschienen. Da war die Schach-WM in Reykjavik, Fischer gegen Spassky. Und ist leider nicht die richtige Antwort, weil es ist 1978 erschienen. Macht nichts. 4 Punkte sind immer noch drin. So, Frage 2. Ja, du heißt Jens Rehfeld. Das schreibt sich mit DT am Ende. Ne?
Ja.
So, das musst du wahrscheinlich sehr oft sagen, wenn du am Telefon irgendwie sagst, wie du heißt und das buchstabieren musst. Und es wird wahrscheinlich recht häufig falsch gemacht. Also mein Name ist auch nicht so einfach.
Ja.
Deswegen kenne ich das so ein bisschen. Und wir haben gesagt, du bist Fußballfan, FC Bayern-Fan. Und da gibt es eine bekannte Person, die hat wahrscheinlich ein ähnliches Problem, in Anführungsstrichen. Und das ist ein ehemaliger Trainer des FC Bayern, nämlich Otto Rehagel. Der war von 1995 bis 96 mal Bayern-Trainer.
Ja.
Und wie schreibt man denn den richtig? Du musst das ja wissen als FC Bayern-Trainer. Schreibt man den richtig A, Rehagel, also R-E und dann Hagel. Oder B, Rehagel mit R-E-E und dann Hagel, also Doppel-E.
Mhm.
Oder C, Rehagel mit 2 H in der Mitte. Also erst das Reh mit H und dann der Hagel.
Ja, dann die erste Variante. Ich mit 2 H und ich mit R, E, H, H, G, E.
Ja, das passiert dem Otto, glaube ich, auch häufiger. Also es ist leider falsch.
Was?
Antwort C ist richtig. Also erst das Reh und dann der Hagel. Also
zwei, Doppel-H?
Ja, Doppel-H, genau.
Nein.
Otto Rehagel.
Schande über mein Haupt.
Das ist übrigens auch ein Essen da.
Ja, der wohnt hier oben auch in Heidhausen.
Der wohnt in Heidhausen?
Ja.
Hast du den mal gesehen? Ist das dein Nachbar?
Ja, den sieht man ab und zu. Also jetzt nicht in Werden unbedingt, aber in Rüttenscheid. Zwinterkäffchen. Ist ja auch immer bei den RWE-Spielen jetzt da in der Lounge und der wohnt hier Richtung Klinik draußen.
Und du hast den selbst auch schon mal
gesehen?
In Essen?
Ja, ja, den haben wir schon gesehen.
Okay. Cool. So. Frage 3. Ja, nochmal zum Fußball. Du bist FC Bayern-Fan. Die sind schon unendlich oft mal deutscher Meister geworden. Weißt du zufällig wie oft? Also jetzt nicht die Quizfrage, aber weißt du es?
Ja, nur 31
Mal. Ja, sehr gut. 33 Mal sind die schon Meister. Zuletzt, glaube ich, 10 Mal in Folge, ne?
11 Mal.
11 Mal schon.
So, das wäre die Frage. Ich hätte gerne einen Punkt.
Nee, Frage kommt jetzt. Ja, manchmal verlieren die aber auch, ne, der FC Bayern.
Ja. So,
jetzt fragen wir mal nach dem Verlustspiel. Gegen welche deutsche Mannschaft hat der FC Bayern denn am häufigsten verloren? Gegen den VfB Stuttgart, gegen Eintracht Frankfurt oder gegen Borussia Dortmund?
Wie jetzt Gladbach gesagt hätte, ist da darunter nie Punkte. Ich sage ja. In der ganzen Bundesliga-Geschichte oder
so, oder? Ja, in der gesamten Bundesliga-Geschichte.
Also Dortmund auf keinen Fall.
Stuttgart, Frankfurt oder Dortmund. Gegen wen hat der FC Bayern am häufigsten verloren?
Gleich mal die Stuttgart.
Ja, ist richtig.
Ja,
erster Punkt für den Jens.
Yeah. Dortmund konnte es gar nicht sein.
Also 158 Spiele, Bayern gegen Stuttgart und 37 Mal haben die Bayern verloren. So. Oh, haben einen Fehler gemacht.
Das
ist nicht richtig.
Nein!
Mein Fehler.
Jetzt. Oh, ich habe mich schon gefreut.
Ich war fast überlegen, ob wir das rausschneiden. Nee, ich habe mich auf meinem Zettel verguckt. Also Stuttgart ist auf Platz 2, also zweitmeisten Niederlagen.
Das ist gegen
worden. Stuttgart. Nee, richtig ist Eintracht Frankfurt. Also Stuttgart wären 37 Niederlagen, Bayern-Niederlagen gewesen, aber Frankfurt, da sind es 43. Noch ein bisschen mehr. Leider doch kein Punkt.
Ja, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Ich habe ja ein breites Kreuz.
Na gut, so, aber jetzt die letzten 2. Die machst du. Du bist ja Spielplatzinspektor.
Ja. Jetzt was vom Spiel. Bitte, was Einfaches.
Seit wann, lieber Jens, gibt es denn Kinderspielplätze in Deutschland?
Boah.
Seit, also du hast total viele Seminare besucht,
ja,
Fortbildungen, da wurde das bestimmt alles euch beigebracht. Also seit wann gibt es in Deutschland Kinderspielplätze? Seit dem 16. Jahrhundert, seit dem frühen 19. Jahrhundert oder seit dem frühen 20. Jahrhundert?
Frühen 19. Jahrhundert.
Das ist richtig. Diesmal wirklich richtig.
Ja, ich guck nochmal nach.
Moment gezögert. Nee, stimmt. Frühes 19. Jahrhundert ist richtig. Ja, da wurden die ersten Kinderspielplätze erfunden. So, letzte Frage. Also einen Punkt hast du.
Dankeschön.
Ja, du kannst, ja, du kannst aber an Stefan Rüther und Stefan Eckert ziehen.
Kann ich nur einen oder?
Ja.
Ich ziehe vorbei.
Dann. So. Was ist denn der Lotzi-Wurm? Der Lotzi-Wurm. Ist das A, ein Ungeheuer im Genfer See? Ist das ein Angelköder eines italienischen Angelweltmeisters? Oder ist das C, eine gewundene Röhre zum Hindurchklettern? Der Lotzi-Wurm.
Ist doch klar, das ist B.
Angelköder? Ich dachte, das ist der Punkt, den du auf jeden Fall machst. Nee, richtig ist Antwort C. Das ist die gewundene Röhre zum Hindurchklettern. Nämlich, nein, da sind wir wieder auf dem Kinderspielplatz.
Nein, hier gibt es nicht den Lotzi-Wurm.
Der Lotzi-Wurm. Ist noch nicht
durchgeklettert. Was ist das denn? Der Schiff ist ja cool. Das hätte ich Mühe gegeben. Muss ich dich ja mal loben.
Die meisten Sachen sind halt aus Wikipedia, ne?
Ja, ja.
Aber ja, der Lotzi-Wurm ist halt nicht das gefährliche Ungeheuer im See, sondern es ist halt ein Kinderspielzeug zum Durchklettern. Ja, Mensch, schade. Okay.
Ein hat aber trotzdem Spaß gemacht, Markus. Hast dich gut vorbereitet, muss ich sagen. War sehr angenehm.
Danke. War großer Spaß.
Ja. Spaß gemacht.
Das letzte Wort gehört den Gästen, also in dem Fall dir.
Ja,
und du kannst vielleicht nochmal sagen, ja, was du so denkst, wie es weitergeht mit den Schachmann, was du uns vielleicht wünschst. Und also, wie gesagt, das letzte Wort gehört dir. Danach sage ich auch nichts mehr.
Das ist super.
Und ich bedanke mich sehr, dass du da warst.
Okay, was ich noch loswerden will. Junge Leute, kommt zu uns zum Schachspielen. Und wenn ihr dieses Kinder-Jugendalter überschritten habt und bei den Erwachsenen seid, denkt an mich, ich bin da, ich mache Spaß mit euch, ich mache Sprüche. Also es kann, Schachspielen kann auch lustig sein, sehr viel Spaß machen, obwohl es ein ernsthafter Sport ist. Bis dahin, tschüss.
Tschüss, danke.